Herzlich willkommen zum Nebensprechen, Ausgabe 44, Versuch Nummer 3. Ich wollte beginnen mit Hallo vielleicht. Und ich bin heute nicht alleine. Hallo.
Hallo.
Immer die gleichen.
Ja, ich werde jetzt hier Schnapszahlen Stammgast.
Okay, ich nehme dich beim Wort.
Ja, ich wenigstens immer 10 Folgen Zeit, um mir was zu überlegen.
Ja, das waren ja jetzt keine 10 Folgen, du warst ja erst da. Es waren nur 6, glaube
ich. Ja, okay. Ab jetzt habe ich immer 10 Folgen Zeit.
Okay, ich nehme dich beim Wort. Was hast du dir denn für heute einfallen lassen?
Ich wollte mich gerne mal mit dir austauschen über das Thema Minimalismus.
Finde ich gut. Was willst du denn wissen?
Alles.
Okay, ich habe da ja viel zur Verfügung gestellt. Hast du mal ein bisschen gelesen?
Ja, ich habe einiges gelesen und habe für einen kurzen Moment gedacht, okay, dann brauchen wir uns darüber auch nicht mehr austauschen, weil es mir sehr viele Fragen beantwortet hat. Aber ich habe dann gedacht, okay, eigentlich interessiert mich trotz alledem deine eigene Meinung oder dein eigenes Gefühl dazu und hatte ja auch so ein paar Fragen noch gestellt. Wie das mit der Filmsammlung zum Beispiel, was mich irgendwie brennend interessiert hat.
Wollen wir vielleicht irgendwie mal seicht anfangen? Also jetzt nicht so schon Dinge, die du weißt, weil das wissen ja die anderen alle nicht.
Ja, können wir ja machen.
Mach mal. Ich überlasse dir jetzt voll und ganz das Ruder.
Nein, ich hatte mir ja die Fragen auch schon so ein bisschen zusammensortiert und ich glaube, die erste Frage zu dem, wo man vielleicht auch ganz gut erklären kann, was es überhaupt ist, was bedeutet denn für dich Minimalismus?
Das ist schwer zu sagen, weil es ist eigentlich ein sehr weitläufiges Thema und ich habe gerade gesehen, du hast die Fragenreihenfolge wieder geändert. ja. Also ich habe ja so ein paar Stichpunkte, ja, also für die, die jetzt nur zuhören, ich habe da hier so dieses tolle Trello mal befüllt oder wir haben das gemeinsam befüllt und da habe ich ein paar Stichpunkte mit reingenommen und das gehört irgendwie alles dazu. Natürlich könnt ihr das jetzt nicht sehen. Wo soll ich denn anfangen? Wo höre ich auf? Das ist eine gute Frage. Für mich gehört das alles irgendwo dazu. Letztendlich muss ich aber, so wie sich das bei mir äußert oder wie ich das praktiziere, also von herein, ich bezeichne mich nicht als Minimalist. Es gehört irgendwo alles dazu. Allerdings ist nicht alles für mich relevant. Zum Beispiel das Thema Ernährung ist ein großer Punkt bei vielen Minimalisten. Da geht es zum Beispiel vegane Ernährung oder die vegetarische Ernährung. Das interessiert mich zum Beispiel überhaupt nicht. Natürlich kann man über seinen Konsum da nachdenken, wie man zum Beispiel den Fleischverzehr handhabt und in welchem Maße das Ganze passiert, aber für mich wird es wahrscheinlich nie so weit kommen, dass ich mich vegan ernähren werde.
Okay, das kann ich nachvollziehen.
Ja. Mit was machen wir weiter? Das ist halt schwierig, da einen Einstieg zu finden, weil du jetzt gerade auch die Fragen nochmal getauscht hast. Ich winde mich da jetzt irgendwie rein. Jetzt habe ich damit angefangen. Du musst halt gezielt Fragen stellen, sonst verliere ich irgendwie einen Faden. Aber das kriegst du hin. So, also für mich ist es eigentlich wichtig, einen überschaubaren Besitz zu haben. Das macht für mich die minimalistische Art, wie ich sie habe, macht das aus. Ich bin fleißig am Aussortieren, habe auch schon viel aussortiert. 2014 habe ich damit angefangen. Da habe ich, ich glaube 1600 Gegenstände aus meinem Leben, meiner Wohnung verbannt. Die habe ich verschenkt, verkauft und so weiter und so fort. Und ich versuche mir halt in dieser hektischen Welt durch weniger Besitz ein paar Dinge vom Halse zu schaffen, die mich ganz einfach belasten. Das sind halt so, man muss dazu sagen, ich bin kein ordentlicher Mensch. So Dinge wie Aufräumen, die stören mich. Und wenn ich da viel Zeit dafür aufwenden muss, demotiviert mich das Ganze. Und das hat hat zur Folge, dass es bei mir meistens noch schlimmer aussieht, wie ich das eigentlich gerne hätte. Und deswegen versuche ich da schon mal ein bisschen mir diesen, persönlichen Stress vom Hals zu schaffen.
Okay, das beantwortet ja eigentlich schon eine andere Frage. Also ist das für dich eher eine praktische Sache, weil du dadurch weniger Sachen hast, die rumliegen?
Ja, also aus dem Standpunkt her ist es schon praktisch. Wenn du weniger hast, hast du weniger zum Aufräumen, hast du weniger rumliegen, es ist selten unordentlich. Und die Dinge, die du hast, die haben in der Regel auch einen festen Platz. Das heißt, du musst nicht zwingend danach suchen. Also es hat eine gewisse Ordnung und eine gewisse Ruhe. Für manch einen ist das selbstverständlich. Ich habe jahrelang nach einem Haufenprinzip gelebt und dementsprechend sah es dann halt auch aus. Das kam aber halt auch daher, dass ich viel zu viele Sachen hatte. Aber dazu kommen wir später nochmal, wenn wir den Punkt besprechen, wie ich zu dem Ganzen gekommen bin.
Okay, an dem Punkt wäre ich jetzt gerade angekommen.
Ah, okay. Also ja, es gehört ja noch ein bisschen mehr dazu, außer jetzt einen überschaubaren Besitz zu haben. Man muss dazu sagen, denk drüber nach, was man sich anschafft, weil es macht keinen Sinn, wenn du Sachen aussortierst, dir aber trotzdem jede Woche, keine Ahnung, 5 T-Shirts, 2 Hosen und einen neuen Laptop kaufst, was natürlich finanziell nicht machbar ist, aber sinngemäß nutzt dir das nichts, wenn du dir die Bude wieder mit anderem Kram volllädst, dann ist das eine Sache, die sich im Kreis dreht. Man denkt schon drüber nach, was man sich kauft und man zieht die Entscheidungen dafür auch sehr lange hin, denn wenn man sich wieder etwas besorgt, dann soll es was Richtiges sein und es soll halt auch die richtige Entscheidung sein, dass man auch Freude daran hat und das nicht unbedingt die nächsten Tage wieder entsorgt.
Okay, das habe ich auch gelesen, dass man eben sich, ich hatte dann auf einer Seite gelesen, dass man sich eben bestimmte Fragen stellen soll und einen gewissen Zeitraum sich als Prinzip setzen sollte. Und wenn man in diesem Zeitraum den Gegenstand nicht dringend bräuchte, das dann halt immer weiter rausschieben sollte bis zu dem Punkt, wo man es eben gar nicht kauft vielleicht. Oder eben bis zu dem Punkt, wo man sagt, nee, jetzt bin ich 10-mal zu der Situation gekommen, wo ich diesen Gegenstand gebraucht hätte und es sich dann eben erst besorgt.
Genau, also ich habe auch so eine Liste, ich mache die gerade mal auf, das wird einen Moment dauern, weil diese App, die ich dafür habe, die ist nicht die schnellste auf dem Mac. Vom Prinzip her, ich müsste jetzt aus dem Stand heraus, stand längere Zeit drauf ein Fahrrad. Ich habe ja 2 Fahrräder, das ist ja bekannt. Und das zweite, das habe ich mir lange überlegt, ob ich das kaufen möchte, beziehungsweise ob es noch ein zweites Fahrrad wird. Das stand auf dieser Liste drauf. Und was gegenwärtig schon länger draufsteht, das ist eine Powerbank. Also ein kleiner portabler Akku. Die meisten Zuhörer werden das kennen. Die brauche ich 3 oder 4-mal im Jahr, wenn ich verreise. Ja gut, ich verreise öfters, aber bei längeren Zugfahrten oder so bei dienstlichen Veranstaltungen wie Betriebsversammlungen, wo man doch man kann dem Gesprochenen folgen und wenn es einem nicht so interessiert, dann spielt man halt ein bisschen auf seinem Telefon oder auf seinem iPad. Und für solche Veranstaltungen bräuchte ich das Ding. Ich habe irgend so ein No-Name-Produkt, das ist nicht das Beste und das wollte ich ganz gern mal austauschen. Allerdings steht das jetzt schon einige Zeit da drauf, ohne dass ich es wirklich gekauft habe.
Okay, und also jetzt im Vergleich dazu würde man jetzt davon ausgehen, jemand, der eben nicht so handelt, würde halt sagen, okay, ich brauche eine Mikrowelle, ich gehe jetzt los und kaufe mir eine Mikrowelle. Und dann steht sie halt vergleichsweise immer nur rum.
Ja, also ich habe jetzt gerade mal die Liste aufgemacht, da stehen jetzt 4 Sachen drauf. Noch ein GPS-Gerät, wobei man das jetzt, das ist ein spezielles Modell von einem GPS-Gerät fürs Rad. Da habe ich jetzt schon mittlerweile über die Zeit, wo das da drauf steht, ein anderes im Auge. Und das müsste jetzt seit Februar letzten Jahres da drauf stehen. Oder ich sag mal seit, ja, Februar, März, April, sowas. Also schon ein Stück.
Okay, das ist,
ja, ist aber auch noch nicht abgehakt. Schade, dass man nicht sehen kann, wenn ich den Eintrag gemacht habe. Also vom Prinzip her, es stehen 4 Sachen drauf. Wie gesagt, diese Powerbank, ein GPS-Gerät, eine Sitzheizung fürs Dienstfahrzeug. Im Winter ist es häufiger kalt, wir arbeiten draußen und da gibt es diese, ja, ich sag mal so Sitzmatten, die man über einen Zigarettenanzünder dann, also die heizen. Gerade wenn du durchgefroren bist, ist das sehr angenehm am Rücken und ja, das steht da mit drauf, habe ich auch noch nicht gekauft. Und dann der letzte Punkt ist Amazon Prime. Ganz, ganz simpel, wobei ich da jetzt nicht unbedingt, ja, das dringende Bedürfnis habe, dass ich das dringend haben muss.
Okay, aber es ist trotzdem für dich ein Grund, drüber nachzudenken. Das ist ja, es steht auf der Liste.
Ja, genau. Also man muss dazu sagen, ich bin, was diesen Medienkonsum angeht, sehr gut ausgestattet. Ich verfüge über Sky, hauptsächlich um Fußball zu gucken, und Formel 1 und habe auch das Kinopaket, also da kann ich schon mal gucken und ich teile mir mit meinen Nachbarn Netflix, wo ich eigentlich auch immer irgendwas zu gucken finde. Und es ist halt jetzt wirklich so eine Überlegung, brauche ich zwingend noch einen dritten Dienst, obwohl ich eigentlich schon hier dieses normale Fernsehen habe, dieses Entertain, Sky und Netflix und eine riesengroße Filmsammlung. Das ist dann halt so die Überlegung, ob das zwingend jetzt noch eins sein muss.
Okay, kann ich nachvollziehen. Aber dann, also stellt sich mir ja jetzt gerade die Frage, weil... Also ich denke zwar natürlich auch über Einkäufe nach, besonders natürlich über Einkäufe, die vielleicht mehr ins Portemonnaie reingreifen. Bei Amazon Prime habe ich nicht viel nachgedacht, weil es nicht so doll ins Portemonnaie reinging. Warum glaubst du denn, fällt es denn den meisten scheinbar so schwer, da so länger drüber nachzudenken und nicht loszugehen und die Mikrowelle zu kaufen?
Naja, ich sag mal vom Prinzip her, wir haben ja nur alle Möglichkeiten, uns geht's gut, wir sind in der Lage, dass wir an den Laden gehen können und uns die Sachen kaufen können. Also ist jetzt egal, ob das Amazon Prime ist oder ob das eine Mikrowelle ist oder wir haben die Möglichkeit loszugehen, das ist vorhanden und wir können es kaufen. Wir haben allerdings auch die Möglichkeit, wenn uns das nötige Kleingeld fehlt, das Ganze zu finanzieren. Also das heißt, auch wenn ich mir das eigentlich nicht leisten kann und ich der Meinung bin, dass ich das brauche, kann ich das trotzdem irgendwie bekommen.
Okay.
Also das heißt, dieser Anreiz ist ja immer da. Also man hat keine Hemmschwelle, um das mal so zu sagen. Die Möglichkeit, sich einen Gegenstand oder eine Dienstleistung einzukaufen, wenn man das möchte, die ist gegeben. Also du kannst jederzeit losgehen und dir das mit vielleicht kleinen Hürden. Aber ja, du kannst ja das auf jeden Fall problemlos erfüllen, diesen Traum, diesen Wunsch.
Ja, okay, ich verstehe, was du meinst.
Ja, und dann kommt halt noch dazu, du hast ein riesengroßes Überangebot an verschiedenen Waren. Also ich kaufe es da gern online ein. Ja, ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee, aber online weiß ich ganz genau, wenn ich bei Amazon eingebe, Föhn, dann kommen 20.000 Artikel, die mit Föhn übereintreffen. Und ich suche mir dann das raus, was die besten Bewertungen hat und denke da gar nicht groß drüber nach. Aber es gibt halt zumindest 20.000 Artikel und ich habe die Wahl zwischen 20.000 Artikeln, die zu der Beschreibung Föhn passen. Also es ist schon mal genügend da. Wenn ich jetzt zum Beispiel in den Mediamarkt oder in Saturn gehen würde oder in einen anderen Elektrofachmarkt, habe ich mindestens in der Kategorie Föhn 20 Stück dort vor Ort, die ich mir angucken kann. Also es ist da und ich kann es kaufen.
Ja, okay.
Ja. Und dann kommt dazu, dass das Ganze ja nicht nur da ist, sondern es wird uns auch immer wieder unter die Nase gehalten. In Form von Werbung. Das kann das Plättle sein, was im Briefkasten liegt. Das kann im Internet irgendein Pop-up sein, was aufpoppt. Oder Radiowerbung, Fernsehwerbung. Oder ganz einfach Plakate, die irgendwo am Straßenrand hängen. Also das ist ja auch allgegenwärtig. Und das Werbung ist ja so ausgelegt, das ist ein Bedürfnis in uns weg, dass man das haben muss oder haben sollte.
Genau, und das ganz unterbewusst, ne? Weil gerade so Werbung, die in der Bushaltestelle hängt, die schaut man sich ja meistens gar nicht so genau an. Ich kenne das ja als öffentlicher Verkehrsteilnehmer, Verkehrsmittelteilnehmer, Benutzer. Und mal dann irgendwann, wenn man sich mit jemandem unterhält, so denkt, irgendwo hast du das gesehen.
Genau, und das ist der springende Punkt. Ist mir auch schon aufgefallen, wenn ich gezielt irgendwo nach etwas suche, dann ist das halt meistens auch mit einer Marke verbunden, die mir irgendwo am Straßenrand vielleicht mal ins Auge gesprungen ist, unterbewusst. Und das ist mir manchmal gar nicht so klar. Okay. Und somit hat die Werbung hat ja dann ihr Ziel erreicht.
Aber das ist ja auch immer, also um jetzt ganz kurz noch bei der Werbung zu bleiben, das ist ja auch immer häufiger bei irgendwelchen Filmen und Serien, ne, dass so unterbewusste Sachen eingebaut sind, wo man dann denkt, cooler Film, und dann stehst du irgendwo und
Schleichwerbung.
Ach Mensch, so einen Kaffeepot, den hast du doch irgendwo gesehen. Der ist bestimmt cool.
Genau. Also ich achte zum Beispiel, ist mir jetzt so die letzte Zeit aufgefallen, ich schaue ja sehr viele Filme, ich achte dann zum Beispiel immer drauf, welche Firma sich in welcher Form dort eingekauft hat. Sei das eine Zigarettenmarke, sei das irgendein Auto, als Beispiel Transporter. Der erste Teil war noch BMW und die nächsten beiden Teile waren dann ein Audi, wo sich da die Marke eingekauft hat. Und so zieht sich das durch. Ganz aktuell sind halt Telefone. Das war es aber auch schon vor 10 Jahren, wo jetzt hier dieser Nokia-Hype gewesen ist. Jetzt ist es halt Apple oder Samsung. Da sieht man auch ganz genau, wer sich eingekauft hat, um halt mit den Produkten irgendwo versteckt zu sein, aber trotzdem repräsentativ für das Unternehmen.
Ja, okay, aber gerade mit Filme hast du ja jetzt gleich noch einen Punkt bei mir angesprochen, der mich ja auch brennend interessiert.
Ja, sprich.
Und zwar weiß ich ja von dir, also wie du ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt hast, hast du ja viele Filme so aussortiert, so DVDs und so, weil das ja Zeug ist, was rumsteht.
Ja, ich hab's verkauft.
Ja, also du hast es aus deiner Wohnung herausgeschafft, egal in welcher Form.
Genau, genau. Also nicht, dass ich hier, ich hab's zufällig mir nochmal rausgesucht. Also es waren, glaube ich, knapp 80 Blu-rays, die ich damals verkauft habe. Also das zu verschenken, da wäre ich ja arm geworden.
Ja, deswegen sage ich ja. Also du hast sie irgendwie aus deiner Wohnung herausgeschafft, die Filme.
Richtig, richtig.
Aber hast trotzdem eine riesengroße Filmsammlung als
Daten. Ja, so knapp 180 Filme sind es jetzt.
Ich habe ja jetzt nur zwar begriffen, dass es um Zeug geht, was rumsteht. Aber für mich zum Beispiel ist es auch immer sehr belastend, viele Daten zu haben.
Zwei Dinge dazu. Also viele Daten habe ich nicht. Alles das, was ich Wichtiges habe, also ich habe nicht so relevante Daten, dass die nicht verloren gehen können. Und die ich habe, die sind gesichert. Also ein paar Bilder. Ansonsten habe ich keine relevanten Daten, außer vielleicht die Filme. Und meine Musik, und das ist eigentlich alles das, was ich jederzeit wieder nachkaufen kann, beziehungsweise da ich es online gekauft habe, mir wieder runterladen kann. Also ich habe da jetzt keine Verlustängste. Das alles wird bei mir größtenteils gemanagt über iTunes. Ich bin da halt Apple belastet. Und gut ist. Das andere ist, ich habe damals Blu-rays nebeneinander gestellt gehabt. Ich habe das auch fotografiert. Ich guck mal, ob ich das Bild irgendwie mit verlinken kann. Das war damals so, ich sag mal, ein laufender Meter an Filmen. Jetzt habe ich fast, also mehr wie das Doppelte. Also hätte ich schon 2 Meter Blu-rays, die ich irgendwo hätte unterbringen müssen. Das heißt, ich brauche einen Schrank, ich brauche ein Regal, und vom Prinzip her, wie oft schaut man eine Blu-ray? Also ich gucke zwar gern Filme mehrfach, und ich sag mal so, einmal im Jahr gucke ich mir den Film an, oder alle 10 Monate wiederhole ich dann den Film mal, weil ich kaufe mir nur Filme, die mir besonders gut gefallen haben. Und ansonsten steht das rum und staubt ein. Deswegen war die Entscheidung, weil mein Hobby Filme, sage ich mal, sich nicht ändern wird, diese Sammlung abzuschaffen und das Ganze dann zu digitalisieren, sage ich mal.
Okay, kann ich nachvollziehen.
Wobei man über meinen extremen Film- und Medienkonsum ja, sich streiten kann. Auf der einen Seite versuche ich mir, das weiß ich auch selber, ich muss da auch mal gucken, wie ich damit in Zukunft umgehen werde. Auf der einen Seite versuche ich mir ein bisschen Ruhe und Abstand von dem ganzen Trubel zu schaffen auf verschiedenen Wegen. Es geht ja jetzt nicht nur um meinen Besitz, das geht ja auch bei der Arbeit weiter und bei anderen Dingen. Und auf der anderen Seite ballere ich mich halt, wo es geht, mit Podcasts, Filmen und Musik 24/7 zu. Und das ist halt auch so eine Sache, das ist keine gute Mischung. Und das weiß ich aber auch selber.
Okay, aber wahrscheinlich hat es ja für dich im Moment noch nicht so eine große Relevanz, dass du es ändern möchtest, willst.
Naja, ich lebe ja schon ein paar Jahre damit. Und ich stelle es halt immer wieder fest, gerade wenn ich viel Zeit habe, ich war jetzt krankheitsbedingt länger wie 2 Wochen zu Hause, so 2,5 Wochen, und ich sitze halt am PC, surfe im Internet und auf Twitter und das, und nebenbei läuft ein Film. Wenn ich rausgehe spazieren, habe ich einen Podcast im Ohr. Und du kommst eigentlich nie zur Ruhe und schaffst mal deine Gedanken zu ordnen, weil du immer irgendwo abgelenkt bist. Und das ist halt auch diese Reizüberflutung, von der viele Minimalisten sprechen. Unsere Welt ist hektisch, du hast viele reizende Einflüsse, egal in welcher Form. Ob du da selber jetzt noch einen Zahn zulegst, weil du halt sagst, ich muss am Tag 5 Filme gucken, das ist ja dein Problem. Allerdings kommen ja diese ganzen Sachen auch von außerhalb. Du hast ja überall Musik, du hast Verkehrslärm und den ganzen Spaß und so fort. Das sind halt alles Sachen, die da mit rein spielen. Und Lärm ist belastend und Lärm macht auch krank. Und wenn man selber halt immer noch was obendrauf legt, denke ich nicht, dass es auf Dauer gesund ist.
Also da gebe ich dir vollkommen recht, und ich hatte vor etwa 2 Jahren da auch ein mega Schlüsselerlebnis dazu. Wir waren bei einer Bekannten von uns gewesen, die lebt für mich gefühlt im Wald. Da gab es keinen Handyempfang, also gar nicht. Da gab es, die hatten keine Musik an, nichts, und wir saßen alle stillschweigend am Tisch und haben die Sonne genossen. Und ich habe irgendwann angefangen, mit dem Fuß mir irgendeine Melodie zu tippen.
Du hast die Ruhe nicht ertragen.
Ja, ich habe die Ruhe nicht ertragen, genau.
Ja, das gibt sich nach ein paar Tagen. Ich habe das damals gemerkt, wo ich hierher gekommen bin, da bin ich aufs Dorf gezogen. Da hast du, wenn du Glück hast, in der Nacht so alle halbe Stunde mal ein Auto gehört, ansonsten war dort nichts. Und jetzt wohne ich in der Stadt, habe hier um die Ecke ein Kohlekraftwerk und ein Salzbergwerk, was eigentlich 6 Tage die Woche am Fördern ist, und eine Hafenbahn, die den ganzen Kram durch die Kante fährt, und die Schifffahrt ist auch dabei und die Autobahn in der Nähe. Wenn der Wind günstig steht, hörst du die auch noch, also volles Programm. Und mir fällt es schon mittlerweile gar nicht mehr auf, dass dieser Lärm da ist. Und das ist eigentlich schon bedenklich.
Ja, das ist, kann ich ja hier aus dem Hauptstadtleben nur bestätigen. Also es gibt halt einfach Dinge, wenn wir Besuch bekommen aus Karl-Marx-Stadt, die sagen dann immer, sag mal, hört ihr die S-Bahn gar nicht? Und wir, also man hört sie wirklich nur leise.
Ja, aber mal ganz ehrlich, wir hatten halt das Thema letztens auch schon. Chemnitz ist für mich keine Stadt, die leise ist. Eher im Gegenteil. Da gibt's auch eine Straßenbahn, da gibt's Busse, da gibt's große Hauptverkehrsstraßen, mehrspurig. Und du hast halt auch viele Leute, die da sind. Also meiner Meinung nach steht Chemnitz jetzt Berlin in keinster Weise was nach. Berlin ist halt größer, aber vom Lärm und von der Verkehrsdichte her kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein signifikanter Unterschied ist.
Naja, die wohnen ja nicht direkt, also wohnen schon, aber die haben noch ein Häuschen außerhalb von Chemnitz, und da sind sie halt den Großteil der Zeit, es ist halt schon ein bisschen ruhiger, und deswegen dann natürlich schon so ein Gespür vielleicht für etwas Lauteres.
Ja gut, es ist auch eine Gewöhnungssache. Also ich kannte das von meinem Vater, der hat jahrelang im Bahnhofsgebäude gewohnt, bei sich im Ort. Und irgendwann haben die Züge gar nicht mehr mitgekriegt. Im Gegenteil, die haben am Hand des Zuges ihren Tagesablauf gestaltet. Und die wussten ganz genau, aha, das ist jetzt der und der Zug. In einer halben Stunde gibt's Mittagessen, so sinngemäß. Also schon,
oh Gott, dann ja, würdest du heute verhungern.
Ja. Ja, kann man so sagen. Aber ich war dort auch. Am Anfang hat's mich gestört. Dann war ich öfters zu Gast gewesen. Und zum Schluss war mir es egal.
Naja, ist halt, also die Geräusche rutschen ja immer weiter dann in den Hintergrund, weil man halt versucht zu filtern, ne? Ich kenne das ja auch von der Arbeit her. Die 20 Dezibel, die ich da auf Arbeit immer habe, die hört man halt nicht an jedem Tag.
Ja, verständlich, ja. Ja, und um mal wieder auf das eigentliche Thema zu kommen, aufgrund eben dieser Reizüberflutung versucht man halt da in gewissen Punkten sich da rauszunehmen. Das Ganze hat was mit Achtsamkeit zu tun. Das ist ein ganz großer Begriff. Das heißt, mehr auf sich und das Eigentliche achten, was für einen wichtig ist, was für einen gut ist und sich dann halt aus solchen vielleicht auch unbewussten Stresssituationen einfach mal zurücknehmen. Und das Ganze dann halt für sich optimal zu gestalten, dass man da halt sich rausnimmt, sich besinnt und ein bisschen ruhiger und entspannter wieder ja, zu Kräften kommt.
Okay, jetzt hast du vorhin gesagt, also das hatte ich ja auch gelesen, dass Zeug oder Dinge eben belasten, weil man auch eine gewisse Verlustangst hat. Jetzt sage ich aber, dass ich zum Beispiel für mich, um dann gleich noch auf was anderes drauf zu kommen, für mich gewisses Zeug und gewisse Dinge, wie zum Beispiel Fotos oder irgend sowas, benötige, um mich wohlzufühlen.
Ja, es heißt ja auch nicht, dass du in einem leeren Raum sitzen musst. Wer das möchte, gern. Ja? Also es gibt so Exemplare, ich bin da auch auf einem guten Weg dorthin, obwohl das sehr unbewusst ist. Klar machen zum Beispiel gewisse Dinge eine Wohnung heimisch. Das können Kerzen sein, das können Bilder sein, das kann Wandteppich sein, was auch immer. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Es gibt ja auch keine genaue Vorschrift, dass du dich so weit reduzieren musst, dass du auf einer Matte auf dem Boden schläfst und zwei T-Shirts hast und eine Hose und vielleicht noch ein paar Schuhe. Du kannst ja auch sagen, okay, mir reichen drei Paar Hosen, fünf Paar Schuhe und keine Ahnung, 10 T-Shirts, aber halt nicht mehr. Das, ja, das muss jeder für sich selber entscheiden. Und wenn du jetzt sagst, du brauchst Bilder, dass es bei dir schön ist und dass du dich wohlfühlst, dann ist doch alles schick.
Aber ich wollte halt auf diesen Gedanken mit dieser Verlustangst drauf hin, weil
die Verlustangst.
Weil ich ja Bilder hängen habe, also nicht, weil ich Angst habe, diese Bilder zu verlieren, sondern weil ich ja in einem gewissen Maße wahrscheinlich unbewusst Angst habe, die Erinnerung an den Moment zu verlieren.
Ja gut, aber brauchst du denn dafür unbedingt Bilder?
Für manche Situationen schon.
Ja gut, aber in unserer tollen digitalen Welt lässt sich das ja alles sichern.
Das ist richtig, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, seitdem ich eine Digitalkamera habe, gucke ich mir ganz oft Bilder nicht mehr als zweimal an. Und die Bilder, die ich halt hängen habe, die sind ja bewusst gewählt so und die schaue ich mir natürlich auch täglich gern an und die geben mir halt ein gutes Gefühl.
Ja, aber du kannst ja die Bilder, die du hängen hast, durchaus digitalisieren, falls etwas passiert, dass du sie jederzeit ersetzen kannst.
Ach so, meinst du das? Ja, das ist natürlich sinnvoll.
Ja, das ist ein praktisches Denken, weißt du? Also,
ja, praktisches Denken ist bei Frauen manchmal nicht so.
Ja gut, kann ich jetzt weniger beurteilen. Nein, aber das ist halt auch so eine Sache, damit würde ich mich persönlich absichern, dass ich da gar keine Energie dran verschwenden würde, zu sagen, hey, das könnte wegkommen und ach, das ist irgendwie doof und ich fühle mich nicht wohl dabei. Also ich würde mir da was einfallen lassen, dass ich das gesichert habe und dann ist gut.
Okay, ja, das ist logisch. Jetzt habe ich noch so ein bisschen mich im Trello umgeschaut und was mich ganz doll interessiert, war die Zero Inbox.
Habe ich gestern noch ergänzt. Da geht's um E-Mails. Und zwar habe ich E-Mails gesammelt über 7 Jahre in meinem Postfach. Und es war zum Schluss dann so, dass es weit über 200.000 E-Mails gewesen sind, die sich da angesammelt haben.
Okay.
Also das heißt, ich war nicht in der Lage, diese E-Mails zu löschen, sondern ich habe die immer fleißig in Ordner und Unterordner gesteckt und kategorisiert.
Okay.
Ich muss gerade mal schauen, ich habe da drüber mal geblockt, wo ich früher noch geblockt habe. Also ich habe ein Bild von meinem iPhone Homescreen, da zeigt dieses Mail-Zeichen, also diese Mail-App, 211.961 E-Mails an. Und das waren nicht alle. Die waren in 140 Ordnern sortiert und insgesamt waren es über 300.000 Stück.
Okay, und aus dem Zero-Inbox schlussfolgere ich jetzt wahrscheinlich, dass du alle gelöscht hast?
Genau, das hat Hotmail an seine Grenzen gebracht. Ich kann gerade mal reingucken. Im Moment habe ich 3 E-Mails im Posteingang. Eine kann ich löschen. Und die anderen, das eine ist eine Buchungsbestätigung von einem Zugticket, was nächste Woche dann, wenn ich die Zugfahrt antreten werde, gelöscht wird. Und das andere ist eine Bestellbestätigung, wo ich nachher versandt werde. Und wenn die zwei Sachen erledigt sind, dann fliegen die raus.
Aber hast du denn jetzt trotzdem noch Unterordner?
Ja, ich habe für meine Postfächer einen Ordner, wo wichtige Sachen zwischengespeichert werden, wo ich der Meinung bin, dass ich die nochmal gebrauchen kann. Zum Beispiel Zugangsdaten für einen Webhoster oder so, wo die Kundennummer drin steht, die ich mir irgendwo mal merken sollte. Das ist aber alles.
Ah, okay.
Also ich habe jetzt mein iCloud-Postfach habe ich in dem Ordner 5 Stück. Wovon ich eigentlich auch nochmal 3 Stück löschen könnte. Also es ist fast null. Ich sag mal so 10 Stück. Im Schnitt.
Das ist interessant.
Bei Hotmail habe ich gerade 12 drin. Wovon eigentlich auch schon wieder 3 oder 4 Stück weg können. Ja, und das Ganze habe ich auch auf Arbeit übertragen, wobei ich da mir doch ein paar E-Mails aufhebe, wo halt wichtige Daten drin sind oder Dateien, die ich vielleicht irgendwann mal noch gebrauchen könnte. Und dann so alle heilige Zeit gucke ich mal durch und schmeiß wieder das raus, was ich nicht mehr brauche. Und was ich auch gemacht habe, was mir wahnsinnig viel gebracht hat, ich kriege keine Benachrichtigungstöne mehr, wenn E-Mails eingehen. Das heißt, ich sehe zwar an der Mail-App, egal wo, ich habe Post, aber ich krieg weder in mein Homescreen, dass ich eine E-Mail bekommen habe, noch einen Ton dazu. Weil mich diese wahnsinnige E-Mail-Flut, die du tagsüber kriegst, also ich krieg so im Schnitt, würde ich mal schätzen, ich sage jetzt mal 20, 25 E-Mails am Tag, das hat mich einfach so genervt, dass ich dann gesagt habe, du kannst auch ohne die Benachrichtigung leben und du guckst halt dann rein, wenn du Zeit hast und Lust und sagst, okay, jetzt habe ich den Moment für die E-Mails und nicht permanent da ein Newsletter, dort noch oder Bestellbestätigung und da will die Oma was, keine Ahnung, und da Spam und das habe ich damit komplett rausgenommen, um mich halt von dieser Reizüberflutung der E-Mails da halt abzugrenzen.
Okay, das mache ich tatsächlich auch, weil mich das auch, das ist so ein Gefühl des Unterdrucksetzen.
Ja, ich habe es jetzt gemerkt, ich hatte es zum Beispiel auf dem Mac, hatte ich es nicht gehabt, das ist mir jetzt letzte Woche erst aufgefallen, dass da halt alle paar Minuten da E-Mail und dieses Benachrichtigungsfeld und das hat dann auch immer lustig Töne von sich gegeben und wie gesagt, jetzt wenn ich sehe, dass da bei meinem E-Mail-Programm da eine Mail steht, dann gucke ich da rein oder wenn es 2 sind und bearbeite die Mail und lösche die entweder oder heb die auf oder sie kriegt ein Sternchen, wenn sie temporär wichtig ist und dann ist gut.
Das mache ich so zum Beispiel gar nicht. Ich check nur abends oder halt irgendwann tagsüber, wenn ich mich mal dazu befüge, manchmal auch erst nach 2 Tagen und check meine E-Mails. Also ich lasse mir nicht mal eine Zahl anzeigen oder irgendwas.
Ja gut, das ist halt für mich, weil ich sonst keine Benachrichtigung habe, der Garant dafür, okay, du hast Post, Hast du Lust, guckst du rein, hast du keine Lust. Also es läuft ja nicht weg. Es ist ja auch so, privat kriege ich keine E-Mails, die wichtig sind. Das ist dienstlich jetzt schon nochmal eine andere Nummer.
Ja, okay, dienstlich muss ich halt auch täglich gucken.
Ja, und wenn ich da gucke, für was für ein Scheiß und wie oft, also Informationen sind nett, gerade unsere Teamleiter, die schicken halt alles weiter. Ist halt blöd, wenn du 3 Montage-Teamleiter hast, die dir das halt jeder einzeln schicken. Das ist halt 3-mal dieselbe E-Mail. Und ich mache es jetzt mittlerweile schon so, jetzt wo ich im Krankenstand war, ich habe mein Postfach mittlerweile schon aufgeräumt, bevor ich nächste Woche da das große böse Erwachen bekomme, wenn ich wieder auf Arbeit gehe.
Ja, okay.
Weil da kannst
besser als Nachsicht, ne?
Ja, da kann es schon mal sein, dass du halt aus dem Urlaub wieder kommst nach, keine Ahnung, 2 Wochen oder aus dem Krankenstand und du hast dann halt 80 ungelesene E-Mails, wo irgendjemand was von dir will. Könnte ja auch mal was Wichtiges dabei sein. Und die solltest du halt schon durchgucken.
Ja, und 80 E-Mails sind erstmal nicht so schnell gelesen, ne?
Mhm. Also okay. Wenn ich so, mein Disponent, der hat dann auch mal 300 E-Mails nach dem Urlaub.
Ja, ich glaube, so geht's meiner Teamleiterin auch.
Ja, so Teamleiter sind da auch der Garant dafür. Und das versuche ich halt möglichst gering zu halten, dass mich das halt auch auf Arbeit nicht belastet. E-Mails sind wichtig, gehört auch dazu, dass die auf Arbeit geschickt werden und dass da jeder darüber kommuniziert. Das ist bei uns mittlerweile richtig toll und auch mit Termineblocken im Outlook und sowas. Also das wird richtig gelebt. Kann ich zwar nicht verstehen, aber da versuche ich mir halt einen nötigen Abstand zu schaffen und zu sagen, okay, ich habe keinen Bock drauf, dass mich das so sehr belastet, dass es mich irgendwo runterzieht oder ja sogar vielleicht deprimiert, weil man halt dieser schieren Flut nicht irgendwie Herr wird.
Okay, kann ich nachvollziehen.
Also gerade geschäftliche E-Mails haben ja die Möglichkeit, dich auch irgendwo zu erdrücken, wenn es zu viele Informationen und Aufgaben sind. Das ist dann halt einfach zu viel und du verlierst dann einen Überblick und du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Und das ist halt sowas, das versuche ich zu vermeiden. So, okay. Genug E-Mails.
Wollen wir weiter?
Ja, bitte.
Du hattest ja vorhin schon mal ganz kurz das Thema Ernährung, vegan, vegetarisch angesprochen. Zudem hatte ich,
ja.
Also mir ist das dazu dann gleich eingefallen, so dieses Plastikfreie, was du auch geschrieben hattest.
Ja.
Also habe ich jetzt damit zumindest in Zusammenhang gesetzt. Natürlich ist mir bewusst, dass um ganz viel Mist Plastik drumherum ist. Aber ja. Ich fand das eben gerade so bei Ernährung oder so, wenn man so seinen Einkauf mal durchschaut, also da, wo mir Plastik am meisten bewusst begegnet.
Ja, ist mir in der Tat die letzte Zeit auch aufgefallen, was alles in Plastik eingepackt ist und was alles da an Müll anfällt. Dieses plastikfreie Leben, was einige praktizieren, die versuchen dann wirklich Plastik komplett aus ihrem Haushalt zu verbannen. Das heißt, da ist halt die Brotdose nicht von Tupperware, sondern die ist dann halt aus Edelstahl von irgendeiner bekannten Firma. Wasser wird zum Beispiel nicht in Plastikflaschen gekauft und Plastiktüten werden vermieden und soweit es geht auch Lebensmittel gekauft, die halt nicht in Plastikverpackungen sind. Und wenn man da mal so durch den Supermarkt geht, da ist ja einiges von der Wurst bis zum Käse, Fleisch ist eigentlich alles irgendwo mit Plastik verpackt.
Also hier in Berlin gibt es dafür, also ich habe jetzt glaube ich zwei Geschäfte, die komplett plastikfrei arbeiten.
Ja.
Da kannst du halt hingehen mit einer Dose und füllst dir das dann halt da rein oder kannst dir da eben entsprechende Behälter käuflich erwerben.
Genau.
Gute Idee, leider in den zwei Geschäften, in denen ich bisher war, weil mich das echt interessiert hat. Nicht so gut umgesetzt, aber das ist ja, denke ich, auch eine Sache, die halt nicht von jetzt auf dann aus dem Boden rausgestampft werden kann, zumal natürlich die Produkte auch im Preislichen einfach ein bisschen teurer sind, weil sie anders haltbar gemacht werden
müssen, ja,
wenn
genau.
Sie nicht eingeschweißt werden, ist mir auch alles bewusst. Aber vom Prinzip her finde ich das eben eine gute Idee, dass da eben, keine Ahnung, da waren so ganz große Glasbehälter, wo eben Nudeln drin waren, jetzt angenommen. Und die konntest du dir dann halt selber abzapfen oder so in dein Beutelchen oder wie du wolltest. Das fand ich eigentlich eine ziemlich coole Sache.
Ja, finde ich auch toll. Bei euch gibt es sowas. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es das bei uns gibt. Und ich wüsste auch nicht, ob ich dort einkaufen gehen würde. Bin ich ehrlich. Das also ist halt da, wo ich bin halt ein praktischer Mensch. Wenn ich was zu essen brauche, dann kaufe ich es ein. Natürlich sehe ich den Müll, den wir fabrizieren. Ich weiß auch, dass es nicht gut ist. Allerdings jetzt durch die ganze Stadt zu fahren mit einem Glas im Rucksack, um mir ein paar Nudeln abzuzapfen, finde ich dann auch, naja, ich weiß nicht, ob das die Lösung ist. Zumal du ja trotzdem dort in dem Laden wahrscheinlich nicht alles an Lebensmitteln bekommen wirst.
Genau, also das ist natürlich schon mal die eine Sache. Das war auch das, was mir so ein bisschen missfallen hat, sage ich jetzt mal, weil, also diese hatten halt wirklich, gut, die Geschäfte waren zu dem Zeitpunkt, wir haben uns das, glaube ich, letztes Jahr angeschaut, reines Interesse wirklich. Ich habe gehört, dass es eben diese Geschäfte gibt in Berlin, auch in den Hipster-Bezirken, wo es natürlich wahrscheinlich besser läuft als in anderen Bezirken. Und wir hatten uns das angeschaut. Und was mich so ein bisschen gestört hat, da waren eben wirklich nur so Produkte wie Mehl, Eier, Nudeln,
diverse Hülsenfrüchte wahrscheinlich.
Genau, also eben alles, was du auch so lagern kannst, verständlicherweise, weil es eben kleine Läden sind in dem Sinne, was du so lagern kannst, dass dir da weder du eine Kühlmöglichkeit brauchst, noch dass du halt irgendwas anderes brauchst, um die jetzt gesondert zu lagern, ne?
Ja.
Gefehlt hat mir dann aber eben, okay, jetzt war ich dort in dem Geschäft. Und da muss ich dir eben recht geben, ich bin eben auch so ein sehr pragmatischer Mensch. Ich kaufe zwar gerne ein, also wenn ich jetzt mal einkaufe, dann laufe ich auch gerne mal durch Gänge und schau mal, was gibt's da so. Aber vom rein theoretischen bin ich auch so, okay, ich will jetzt Nudeln mit Soße und Fleisch essen. Und dann möchte ich das bitte in einem Geschäft einkaufen. Und dort wäre es ja jetzt so gewesen, dass ich hätte jetzt dort mir meine Nudeln gekauft. Dann wäre ich zum Fleisch um die Ecke gegangen und hätte mir vielleicht ein bisschen Fleisch noch gekauft. Und dann hätte ich aber nochmal zum Gemüsehändler gemusst, um mir vielleicht noch Tomaten zu kaufen für eine Soße.
Ja, yep. Genau.
Und also das jetzt im Gesamten gerechnet wiederum, ist halt zum einen wahnsinnig teuer, glaube ich.
Und ja gut, es kommt halt drauf an, wie halt, ne, deine Infrastruktur ist. Wenn es bei dir jetzt fußläufig ist, sage ich mal, im Umkreis von 2 Kilometern alles irgendwo abzulaufen, ist das ganz cool. Aber wenn du halt durch die ganze Stadt musst, dann kommen halt, ne, bei dir wahrscheinlich mehr Kilometer zusammen wie bei mir. Ne?
Naja gut, also die Sache ist halt die, also worüber ich dann nachdenke, wenn ich jetzt in dieses Geschäft gehe, um Nudeln zu kaufen, ne, und jetzt, ja, ich habe den Plan, ich kaufe die Nudeln. Jetzt sehe ich aber, Mann, die haben auch jetzt gerade im Angebot Reis. Morgen könnte ich ja Reis essen oder vielleicht am Samstag oder Sonntag oder den Tag da drauf. Oder, na, ich nehme einfach mal Reis mit. Reis kann man immer haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, Nudeln und Reis kauft man doch eh auf Vorrat.
Ja, naja, aber so, ne? Also so als Beispiel. Da habe ich jetzt dort in dem Geschäft schon mal noch den Reis mitgekauft. Dann gehe ich zum Fleischer und denke, ach Mensch, es sind jetzt noch 2 Tage, die ich arbeiten muss. Dann kaufst du dir nicht nur das Fleisch für die Nudeln, sondern kaufst dir auch gleich noch ein bisschen Wurst und ein bisschen Hack. Ach und Mensch, Leber hast du auch lange nicht gegessen. Keine Ahnung, ich esse keine Leber, aber.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Weißt du? So, und dann gehe ich noch zu dem Gemüse- und Obsthändler, weil ich ja noch die Tomaten für die Soße brauche. Und dann sehe ich, ach, cool, der hat auch frische Zucchini und irgendwas anderes noch da. Und gebe halt so einen gesamten, also für mich jetzt als Gedanke, mehr Geld aus, als wenn ich halt jetzt zu irgendeinem Discounter gehe und sage, also für mich, ich brauche Nudeln, Soße, Fleisch. Dann suche ich erstmal speziell nach Nudeln, Soße, Fleisch. Und wenn ich dann auf dem Weg noch was finde, ist es also unwahrscheinlicher, dass es im gleichen Wert ist, wie das, was ich in den 3 Geschäften ausgegeben habe.
Ich verstehe, quasi das Angebot, was da ist, was du dann ausnutzt.
Ja, genau.
Oder was dich anspringt. Ja, okay, das ist das eine. Und das andere ist, ich habe jetzt gerade mal so parallel dazu nachgedacht, Fleischer, Verpackungsmöglichkeiten, die sind ja auch meistens so Plastikschälchen oder sowas, kommt drauf an, was du kaufst. Und beim Gemüsehändler wirst du mit Sicherheit, also ich gehe davon aus, dass du beim Gemüsehändler jetzt keine eingeschweißten Gurken bekommst, wie zum Beispiel beim Kaufland hier um die Ecke, wo ich mich jedes Mal frage, warum ist die Scheißgurke eingeschweißt in Plastikfolie? Aber du wirst zumindest eine Plastiktüte kriegen, wo dein Gemüse dann drin ist. Und hast danach halt auch schon wieder diesen Verpackungs-Huh. Wieso? Nein, bei deinem Gemüsehändler gibt es keine Plastiktüte?
Nee, bei meinem Gemüsehändler gibt es allerhöchstens eine Papiertüte. Meistens nehme ich es aber in der Hand mit, wenn ich was kaufe beim Gemüsehändler. Okay. Und bei meinem Fleischer habe ich tatsächlich die Möglichkeit, mir eine eigene Dose mitzubringen. Die wird vorher abgewogen und dann legt er mir da alles rein.
Cool, das ist Fortschritt. Würde wahrscheinlich ja auch gehen. Man müsste es halt nur, ich sag mal, etablieren oder zumindest machen. Ja, weil ich richtig sagen muss, ich gehe zum Fleisch und sage, ein Fleischkäse weg, dann tschüss. Okay, meistens sind es zwei, aber wir wollen ja jetzt nicht päpstlicher sein wie der Papst.
Okay.
Ja, und das ist halt, wie gesagt, um nochmal auf dieses Plastik freizukommen, was du halt sagtest, selber da Verpackungsmöglichkeiten mitbringen. Das versuchen halt die Leute, die das versuchen oder beziehungsweise umsetzen, die versuchen halt damit anzufangen zum Beispiel.
Ja, finde ich eine gute Sache, weil Plastik echt schlecht für die Natur ist.
Ja, ich sag mal, wenn es richtig entsorgt wird, ist es das eine, aber ja, erstens wird's das nicht und zweitens ist es trotzdem zu viel und es ist überall und es ist teilweise so sinnlos. Wie gesagt, naja, Gurken, eingeschweißte Gurken, ich verstehe es nicht, in Plastikfolie, es tut mir leid, ich habe dafür kein Verständnis. Was ist denn der Unterschied zu einer Gurke, die nicht eingeschweißt ist, außer diese blöde Plastikfolie?
Die haben meistens irgendwelche Schnittstellen oder so.
Also ich habe noch keinen Unterschied festgestellt, ganz ehrlich.
Ist ja auch egal, aber ich meinte jetzt, von Plastik ist für die Natur nicht gut, meine ich halt jetzt so ganz allgemein, jetzt mal abgesehen von der Entsorgung, ob es jetzt nur richtig oder falsch entsorgt wird, ist ja, wie bekannt ist, auch in den meisten Plastikarten halt diese Weichmacher drin, die eben auch für uns, die ja zur Natur dazugehören,
ja,
auch nicht gut sind.
Ja, die sind meines Wissens nach krebserregend, oder?
Unter anderem auch das, ja.
Ja.
Da ist natürlich wieder die Frage, was ist nicht krebserregend, aber das ist ein anderes Thema.
Ich habe gerade einen Schluck aus meiner Plastikwasserflasche getrunken.
Ich habe auch eine Plastikflasche neben mir stehen.
Ja, so viel dazu. Das ist halt für mich Bequemlichkeit. Die kaufst du und dann bringst du sie wieder weg. Und sie sind halt handlich, wenn du eine Wasserflasche aus Glas hast. Zum einen fällt sie dir runter, ist sie kaputt und zum anderen sie ist halt schwer.
Naja, und dann kommt wieder das Problem zum Beispiel bei mir auf Arbeit. Ich darf halt keine Glasflasche zum Beispiel benutzen auf Arbeit, weil es halt Unfallschutz ist.
Ja, verstehe ich voll und ganz. Ja gut, aber das ist, glaube ich, dann auch wieder eine Glaubensfrage.
Ja gut, ich könnte ja sagen, okay, ich darf kein Glas nehmen, ich kann ja eine Metallflasche nehmen oder so.
Richtig.
Vom rein theoretischen her gesehen jetzt so.
Genau. Ja, aber wie gesagt, ich als Außendienstler, ich fahre halt irgendwo an den Supermarkt, wenn ich kein Wasser mehr im Auto habe und dann hole ich mir so einen 6er-Pack mit 1,5 Liter Flaschen und stelle mir die ins Auto und wenn sie leer ist, dann mache ich dasselbe wieder. So, Punkt.
Ja, mache ich bei mir auch so. Okay, Ernährung soweit erstmal abgeschlossen?
Weiß ich nicht. Ich habe ja mit dem Ernährungsthema wenig zu tun.
Ja, also vegan und vegetarisch kann ich eigentlich auch nicht so viel dazu sagen, ja, weil das zum einen nichts ist, was für mich so als also in Frage kommt. Wir machen immer einen vegetarischen Tag, aber das hat andere Gründe, das, um halt einfach den allgemeinen Fleischkonsum ein bisschen zu dämmen. Aber jetzt eben nicht aus irgendeiner Glaubensfrage heraus, sondern einfach, um ein bisschen weniger Fleisch zu essen. Und sonst kann ich, ich habe zwar Veganer und Vegetarier und Masse um mich drum rum, aber ich kann damit halt nicht so viel anfangen.
Ja, ich sag mal, es reicht vielleicht auch schon, wenn man seinen eigenen Fleischkonsum überdenkt. Wenn du jetzt sagst, du machst einen Tag die Woche, wo du kein Fleisch isst, ist das okay. Ich habe jetzt eine Zeit lang das Ganze so gemacht, ich habe zum Beispiel kein Fleisch gekauft, sondern wenn ich mir gesagt habe, okay, ich möchte jetzt Fleisch essen, dann fährst du irgendwo hin, isst halt mal einen Schnitzel oder hier einen schönen Zwiebelrostbraten, was es hier in der Region gibt. Oder du gehst halt einfach zum Metzger und holst halt dein Fleischkäsweckle oder sowas. Und damit bin ich ganz gut gefahren. Gut, jetzt war ich halt 2,5 Wochen zu Hause. Jetzt habe ich natürlich mir halt auch mal ein Päckchen mit 2 Steaks oder so gekauft.
Okay, das klingt eigentlich logisch.
Es muss halt eine Verhältnismäßigkeit haben. Ja? Wir wissen ja alle, zu viel von einer Sache ist schlecht. Und wir essen ja generell, also wird uns ja nachgesagt, das ist ja erwiesen, dass wir zu viel Fleisch essen. Habe ich jetzt so das Gefühl, was man so aus den Medien, ich sag mal, mitkriegt, denn Massentierhaltung kommt ja nicht irgendwo her. Das ist halt alles so, das zieht sich halt so durch dieses ganze Thema durch und viele sagen dann halt, okay, ich verzichte darauf, um eben diesen Wahn nicht mehr zu unterstützen.
Ja, ist Danke. Ja als solches, also es gibt da ja auch unzählige Informationen und Videos dazu, wie so, weshalb, warum Massentierhaltung doof und aber ist, glaube ich, ein anderes Thema.
Ja, und genau.
Auch irgendwie so eine gewisse Glaubensfrage in Anführungsstrichen.
Ja, ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der ist halt der Meinung, also er hat aufgehört, Fleisch zu essen, weil er gesagt hat, die Massentierhaltung ist schädlich für die Umwelt in der Form. Die Tiere produzieren ja durch eben ihre Verdauung auch Gase und diese Gase wirken sich auf unser Klima aus, weil je mehr Tiere, je mehr Gase, umso schlechter ist das fürs Klima. Und er argumentiert das halt so, dass er das nicht unterstützen möchte, dass wir da so im Klimakaos enden werden, in Katastrophen und so weiter. Deswegen isst er kein Fleisch mehr.
Ja gut, und andere essen kein Fleisch, weil sie von Fleischpickel bekommen. Hat halt jeder
sonst, genau, ne? Genau. Aber um das Ganze jetzt mal wieder runterzubrechen, das Thema Nachhaltigkeit geht halt bei den Minimalisten und bei dem Minimalismus mit einher. Und dazu zählt halt auch zum Beispiel die Ernährung, weil man versucht, sich so zu ernähren, dass es halt für unseren Planeten nachhaltig gut ist und für unsere Gesellschaft. Und wie gesagt, Massentierhaltung ist halt nicht gut.
Aber wenn ich mich, also das ist jetzt nur eine Frage, ja?
Frag mal.
Wenn ich mich jetzt da so drauf versteife, ne? Ich hatte ja vorhin noch schnell diesen Film angeguckt, den du mir da empfohlen hast. My Stuff.
Genau.
Und der sagt ja so mehr oder weniger, dass er halt dieses Zeug oder diese Dinge, wie er es benennt, nicht braucht, weil sie ihn belasten. Und um halt so eine gewisse innere Ruhe zu finden und ja.
Ja.
Wenn ich mir jetzt aber so einen... Naja, ich versuche gerade die Frage so zu formulieren, dass sie nicht abneigend wird.
Also ich glaube, auf den Film kommen wir später nochmal.
Ja, nee, um den Film geht's jetzt als solches auch gar nicht, sondern um dieses Ernährungsthema noch. Also zum Beispiel gibt's ja so Lebensmittel, wo ich jetzt sage, die esse ich einfach total gerne. Also ich bin halt zum Beispiel so ein Fleischesser aus Leidenschaft, ja? Und wenn ich jetzt aber sagen würde, ja, okay, der Umwelt zuliebe und meinem Natur zuliebe und alles drum und dran, verzichte ich jetzt völlig auf Fleisch. Würde mich das ja aber, also über kurz oder lang, erstmal total belasten. Also vom rein psychischen her, weil ich ja trotzdem dieses Verlangen habe.
Ja, das musst du aber mit dir selber ausmachen. Deswegen sage ich ja, die Grenze, wo für dich was anfängt und wo das aufhört, ist bei diesem Thema sehr, sehr fließend, sage ich mal. Also ein schönes Beispiel ist, ich habe mich da jetzt so in der letzten Zeit mal ein bisschen mehr auf Facebook rumgetrieben und da gibt's ja diese Gruppen. Und ich habe mir da jetzt verschiedene Minimalismusgruppen angeguckt und da mal ein bisschen reingelesen. Da gibt's zum Beispiel auch minimalistische Gruppen, die ausschließlich für Veganer sind. Die akzeptieren zum Beispiel keine anderen Ernährungsformen. Und da gibt es wirklich Diskussionen, auch in den Gruppen, wo ich jetzt drin bin, bis aufs Blut, wo man da versucht, andere Leute zu bekehren. Und da muss ich sagen, verstehe ich nicht. Und wenn sich jemand damit nicht wohlfühlt, dann kann man doch dem anderen trotzdem die Freiheit überlassen, so zu leben, wie er das möchte. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich kann mit mir nicht vereinbaren, dass ich kein Fleisch esse, das ist doch vollkommen in Ordnung. Wenn du jetzt aber schon mal drüber nachgedacht hast, dass vielleicht der Fleischkonsum eingeschränkt werden muss, ist doch schon mal alles gut.
Naja, war ja jetzt auch eher so eine überspitzte Frage eben durch dieses Belastungsthema.
Ja gut, aber es geht ja, wie soll ich denn das sagen? Es geht bei der ganzen Thematik viel um einen selbst, was gut für einen ist, also für einen selber, fürs Ego, für die Psyche, auch für den Körper vielleicht durch passende Ernährung. Und auf der anderen Seite kann man ja sagen, okay, wenn ich mit mir so weit im Reinen bin, dann kann ich ja sagen, ich finde das nicht okay, dass so viel Plastikmüll jetzt produziert wird. Ich versuche da halt jetzt noch was für die Gesellschaft oder für alle irgendwie Gutes zu tun. Verstehst du, wie ich meine?
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Ja. Es gibt kein richtig und kein falsch. Richtig und falsch, das machen halt immer andere.
Okay. Dann schließen wir das Thema Ernährung erstmal ab.
Ja, können wir machen. Ich habe vergessen, den Knopf zu drücken. Ich wusste, es passiert nochmal. Wir waren ja schon mal bei dem Thema jetzt Nachhaltigkeit. Und das ist halt auch so eine Sache, wo halt sich viele Leute dran aufhängen. Ja, ihr spart da und ihr habt wenig Gegenstände, wenig Klamotten, aber wenn ihr euch dann Klamotten kauft, dann kauft ihr euch zum Beispiel, keine Ahnung, Klamotten von Jack Wolfskin oder ihr kauft euch einen Computer von Apple und da kommt halt die Sache der Nachhaltigkeit, wenn man, also so ist es, den Eindruck habe ich gewonnen, also wenn man dann Geld ausgibt für Kleidung oder für Technik, dann meistens für Sachen, die qualitativ hochwertiger sind, weil es soll ja länger halten. Und man möchte es nicht nach 2 Tagen wegschmeißen. Ob das jetzt zwingend ein Apple-Computer sein muss oder eine Jack Wolfskin-Jacke, das sei dahingestellt. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Allerdings ist der Punkt Nachhaltigkeit, wenn man schon überlegt, eine Investition zu tätigen, dann auch bitte so, dass es halt so lange wie möglich hält, damit man nicht andauernd was Neues kaufen muss.
Naja, und dazu kommen würde ja vielleicht, also wenn ich jetzt zum Beispiel weiterdenke an so Haushaltsgeräte wie einen Kühlschrank oder irgendwas, dass man halt vielleicht lieber in dem Moment 50 Euro oder 100 Euro mehr ausgibt und sagt, okay, dafür hat er aber Energiestufe A dreimal.
Richtig, oder so. Genau. So sehe ich das auch. Also wie gesagt, so mit Einkaufentscheidungen überdenken. Mal ein krasses Beispiel, wenn bei mir jetzt morgen die Waschmaschine kaputt geht, dann denke ich da kein Jahr drüber nach. Dann gehe ich nächste Woche in den Laden und gucke, dass ich mir eine Waschmaschine kaufen werde, die meinem finanziellen Rahmen entspricht und vor allem halt auch, von der Qualität her dem entspricht, was ich für richtig halte. Wenn ich denn die alte nicht reparieren lassen kann. Aber wer macht das heute noch? Beziehungsweise, wo ist es noch möglich, dass die Gerätschaften, kostenorientiert repariert werden können?
Ja, da ist halt Vitamin B, ne? Da kennst du jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt.
Ja, wobei ich jetzt sagen muss, die Waschmaschine, die ich habe, die ist bestimmt 10 oder 12 Jahre alt. Wenn die jetzt irgendwann mal einen Geist aufgibt, dann hast du, glaube ich, ihr Geld dann auch verdient.
Okay, das stimmt.
Man könnte allerdings auch in den Waschsalon gehen. Ja.
Das machen wir tatsächlich dreimal im Jahr.
Okay, warum das?
Um Bettdecken zu waschen.
Ah ja, passen die nicht in die reguläre Waschmaschine?
Na, wir haben für Winter und Winter. Eigentlich nur für Winter.
Okay.
Sorry, ich habe gerade nochmal überlegt. Nein, wir haben für Winter so eine große Bettdecke, die wir, also mein Mann und ich gemeinsam nutzen können. Die halt einmal komplett übers Bett geht und Winter eben, also die Sommerbettdecke, die passt in die Waschmaschine, aber die Winterbettdecke ist eben dicker. Und außerdem waschen wir immer unsere Schlafsäcke im Waschsalon, weil wir immer zelten
gehen.
Ah,
okay, ja, verstehe ich. Ja.
Und also alleine schon aus dem Grund, weil wir keinen Trockner haben und die brauchen einfach ewig zum Trocknen, die dicken Schlafsäcke.
Ja.
Und dann wasche ich die im Waschsalon, gehe nebenbei schön ein Eis essen und komme wieder, steckt die in den Trockner, ist vielleicht sogar noch ein Eis. Und
das ist ein Leben, Mensch.
Und dann sind die sauber und ich kann die wieder zurück in den Keller packen und beim nächsten Mal frisch gewaschen wieder rausholen.
Ja. Finde ich gut.
Ja.
Ist ja eigentlich letztendlich nichts anderes wie Dinge gemeinsam nutzen. Da gibt es ja schon verschiedene Modelle, wo man sich mit anderen Leuten zum Beispiel ein Auto teilt oder man teilt sich, keine Ahnung, verschiedene Haushaltsgeräte, hier Flex, Winkelschleifer, Stichsäge, so ein Kram, Bohrmaschine, dass man dann halt sagt, okay, das muss sich nicht jeder einzeln kaufen, sondern das nutzen wir gemeinsam.
Ja, finde ich eigentlich ganz cool, sowas.
Ja, ich auch. Ich meine, ich habe ja meinen fahrenden Baumarkt vor der Tür stehen, also in Form meines Dienstfahrzeugs. Und ich bin echt froh, dass ich mir keine Bohrmaschine kaufen muss, privat. Weil wenn ich mal eine brauche, dann leihe ich mir die vom Geschäft.
Ah, okay, das ist natürlich super.
Ja, und ich sag mal, wenn ich mir dann eine kaufen würde, dann würde ich mir wirklich sogar überlegen, brauche ich eine oder für die 5 Löcher, die ich in 5 Jahren bohren muss, leihe ich mir da eine von einem Kollegen, von einem Freund oder sogar im Baumarkt.
Also wir könnten dir eine leihen, wir haben eine.
Ja, also ich habe jetzt hier so, was ich privat mir gekauft habe, Akkuschrauber, den brauchst du immer mal. Regelmäßig, und wenn ich ihn nicht brauche, braucht ihn mein Nachbar. Weil es ein recht kleiner Akkuschrauber ist, der hervorragend möglich ist, um Möbel auf- und abzubauen. Und was ich mir noch gekauft habe, das war eine Stichsäge. Und die benutze ich doch auch regelmäßig, was ich gar nicht so gedacht hätte.
Ja, naja, gut. Christoph hat auch mega viel Werkzeug irgendwie.
Naja, ich habe einen großen Koffer, wo alles drin ist, was man so gebrauchen könnte. Und der steht bei mir im Schrank. Und wenn ich ihn wirklich brauche, ist alles da. Aber ich brauche ihn halt selten. Weil ich versuche, das ist halt auch so eine Sache, ich habe bei mir versucht, so ziemlich alles, was an die Wände hängt, da irgendwie mal wegzubringen. Weil wenn du irgendwann mal ausziehst, erstens gibt's muss definitiv dann streichen und du musst halt auch die Löcher irgendwie zukriegen. Und deswegen habe ich versucht, so ziemlich alles, was an der Wand hängt, wegzulassen. Und dementsprechend brauche ich keine Bohrmaschine. Zum Beispiel. Weil okay. Ich muss da nichts aufhängen.
Da wäre ich jetzt wieder bei Bildern und sowas.
Ja gut, aber da kannst du halt auch einen Nagel in die Wand schlagen.
Da habe ich trotzdem ein Loch.
Ja, aber nicht so groß, wie wenn du einen Dübel drin hast und eine Schraube. Wobei das auch egal ist, bei mir hängen keine Bilder an der Wand.
Okay.
Ja, ist so. Es ist eigentlich schade. Ich wüsste aber auch nicht, was ich aufhängen sollte.
Ja.
So, mit was machen wir denn weiter?
Der Mauszeiger entscheidet sich für Challenge und Game. Also falls du mir gerade irgendwas erzählst, drückst du nicht den Knopf.
Ja, du hast recht. Ja, ich muss mich da echt dran gewöhnen. Dieses Push-to-Talk ist nervig. Ja, ich hatte außerdem noch eine kleine Gedankenpause, also nicht wundern. Also es geht beim Minimalismus darum, dass man sich auch verkleinert, was so den Besitz angeht. Denn viel Besitz belastet, da haben wir ja vorhin noch ein schönes Video angeguckt, können wir dann ganz gern nochmal drauf eingehen. Und man versucht durch verschiedene Spiele und ja diese Challenges halt irgendwie Spaß daran zu finden, Dinge auszusortieren. Ich habe das am Anfang auch gemacht. Das war so eine 365 Tage Challenge, also jeden Tag einen Gegenstand entfernen. Ist dann mehr geworden, aber ist ja okay. Und jetzt gibt's das Minimalism Game. Und da ist es so, du nimmst dir 30 Tage, entsorgst am ersten Tag ein Gegenstand, am zweiten Tag zwei, am dritten Tag drei und so weiter und so fort. Und hast dann am Ende unterm Strich 465 Gegenstände entsorgt. Und das ist schon eine ganze Menge. Also ich müsste jetzt ernsthaft überlegen, wo ich die noch herkriegen soll, diese 465 Gegenstände. Es würde ein bisschen schwierig werden. Allerdings ist es halt nicht nur dieses Aussortieren. Es gibt dann halt auch so andere Challenges, wo man sich halt selber testet. Zum Beispiel habe ich das jetzt häufiger mitgekriegt, dass Leute versucht haben, eine komplette Nulllinie zu fahren, was den Konsum von Zucker angeht. Die haben sich dann halt zuckerfrei ernährt und sind dann halt total durchgedreht in der Anfangszeit, weil halt der Zucker gefehlt hat. Und dann halt noch ein paar andere Sachen. Habe ich jetzt konkret kein Beispiel zur Hand. Aber das sind halt auch so Sachen, man versucht sich die Sachen angenehm zu machen und die Sachen, die man ganz gerne ausprobieren möchte, auf einen gewissen zeitlichen Rahmen festzulegen, dass man sagt, okay, in meinem Fall jetzt, ich probiere jetzt 4 Wochen kein Fleisch zu essen und danach gucke ich mal, wie es mir damit geht. Und wenn ich jetzt 4 Wochen kein Fleisch gegessen habe, dann finde ich das vielleicht toll und mache das weiter. Und wenn ich es halt nicht toll finde, kann ich ja sagen, war ja nur eine Challenge und ich habe es mal ausprobiert und erledigt.
Okay. Also ist das aber in dem Sinne, sage ich jetzt mal, für einen Einsteiger in Anführungsstrichen, also für jemand, der sich damit befasst und sagt, Mensch, ich würde das gerne machen, aber ich weiß nicht so richtig, wie eigentlich ein guter Einstieg, um da erstmal zu sagen, kann ich mich erstmal rantasten und
ja, habe genau.
Da ein Ziel vor Augen und kann dann sehen, wie weit ich halt weitergehen kann.
Ja, gerade was halt so Gegenstände aussortieren betrifft, da gibt es halt auch, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten. Die krasse Variante ist jetzt in 30 Tagen 465 Stück. Find dann mal am die letzten Tage was, wo du jeden Tag zwischen 25 und 30 Gegenstände aussortieren musst. Also ich sag mal so, jeden Tag einen ist schon sportlich, ja, das aufs Jahr verteilst. Und aber so tastet man sich ran, dass man da reinkommt und dann gibt's halt auch noch so die Möglichkeit zu schummeln mit so einer Vielleichtkiste und das ist halt, wie du schon sagst, es ist auf der einen Seite ist es eine einfache Möglichkeit einzusteigen, aber auf der anderen Seite ist es halt auch eine Möglichkeit, sich selber zu testen und sich herauszufordern. Und wie gesagt, ich habe das am Anfang auch gemacht. Ich bin aber mittlerweile auch davon weg. Ich sage, wenn ich was ändern will und ich was ausprobieren will, dann mache ich das einfach. Da brauche ich jetzt keine Challenge dazu, die ich jetzt in irgendeinem Blog irgendwo monitore oder vielleicht noch auf YouTube Videos dazu mache. Das geht auch ohne.
Na gut, aber ich glaube, das ist halt mit jeder Veränderung, die man irgendwie für sich selbst machen will, für einen Anfang, wenn man vielleicht gerade so Schwierigkeiten hat, sich von Dingen zu trennen. Ich meine, kann ja auch aus anderen Gründen sein, so zum Beispiel jetzt mal angenommen Messi-Verhalten oder so.
Ja.
Dann ist es ja sehr gut, von anderen vielleicht halt durch lobende Worte Unterstützung dadurch zu bekommen und Motivation.
Ja, natürlich, klar. Gar keine Frage. Aber ich habe es halt festgestellt, gerade wenn du jetzt ich habe in letzter Zeit öfters mal auf YouTube so ein paar Videos geguckt. Ich hatte ja Zeit gehabt, was ich sonst nicht habe. Also ich gucke sonst eigentlich so gut wie nie große Videos auf YouTube. Und habe mir halt zu der Thematik wirklich mal ein paar Sachen angeguckt und du merkst halt wirklich, wie immer mehr dieses Game ist gerade ganz aktuell mit diesen 465 Gegenständen und diese Challenge-Sachen, da ist jedes zweite oder dritte Video geht da drüber und das ist halt, ja, auf Dauer dann auch eintönig. Du weißt, um was es geht und letztendlich interessiert dich ja nicht, was der an seinem Haushalt rausschmeißt, weil für dich ja eigentlich nur, also so geht's mir zumindest, die Art und Weise, dass ja, vielleicht aussortieren und entsorgen oder verschenken, verkaufen interessant ist.
Ah, okay, ich weiß, was du meinst, ja.
Also ich mache das mittlerweile so, wenn mich was stört, dann entsorge ich es ganz einfach.
Ja.
Oder bring's halt weg oder verkauf's jetzt bei eBay. Also ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche mir mal meinen Kleiderschrank, den habe ich mir mal angeguckt und habe halt festgestellt, hey, du hast einen Anzug, du hast einen Sakko und du hast noch einen Sakko. So, den Anzug, okay, den solltest du vielleicht mal aufheben, könntest du gebrauchen. Und ein Sakko wäre vielleicht auch ganz geschickt, weil es ist halt, eins hatte ich in schwarz. Wenn du jetzt mal irgendwo zu einem, ja, doch etwas festlicheren Anlass gehst, wo er jetzt aber kein Anzug zwingend sein muss, dann ziehst du halt das Sakko drüber, Hemd an, siehst trotzdem gut aus. So, dann hatte ich noch eins in Grau gehabt, das hatte noch ein originales Etikett. Das habe ich von meinem Großvater gekriegt vor, keine Ahnung, 5 Jahren oder so. Ich habe dieses scheiß Ding noch nie angehabt. Habe ich mir jetzt auch so gedacht, also das ist nagelneu, wegschmeißen ist doof und jetzt habe ich es halt einfach bei eBay mal reingestellt und mal gucken, was passiert. Und das Ganze habe ich dann noch mit so einer Softshell-Jacke von Jack Wolfskin gemacht. Die habe ich mir damals gekauft, weil sie im Sonderangebot war, nicht weil ich sie gebraucht habe. Das war halt damals noch die Zeit, bevor ich ja ein bisschen drüber nachgedacht habe. Und mal gucken, was dabei rumkommt, was die Leute bereit sind für eine gebrauchte Jacke, die vielleicht, keine Ahnung, die hatte ich, wenn ich es 5, 6 Mal anhatte, ist das viel gewesen. Bin ich mal gespannt, was die Leute dafür ausgeben wollen.
Ja, okay, da würde ich mich freuen, wenn du mich auf dem Laufenden hältst, weil ich das auch interessant finde.
Ja, vor allem, es ist also an der Jacke ist nichts dran. Ich meine, klar, die hat jetzt ein paar Staubflecken, weil sie halt länger irgendwo rumhangen und durch das Hin- und Herräumen ist sie nicht besser geworden. Auch sonst ist die komplett in Ordnung. Und ich weiß noch, was ich damals bezahlt habe für das Ding. Und ich bin mal gespannt, ob ich den reduzierten Preis erreichen kann. Also es ist nicht utopisch. Ich habe damals für die Jacke, ich glaube, 115 Euro oder was bezahlt. So in dem Dreh. Und naja, eine gute Jack Wolfskin-Jacke, da kannst du auch mal 200-300 Euro hinlegen, wenn es langt.
Ja, ich kenne das.
Ja. Und ansonsten, ich habe eine Jacke, auch von Jack Wolfskin. Die habe ich mir gekauft, da ich glaube ich noch in Chemnitz gelernt, also das ist auch schon ein paar Jahre her und die habe ich jetzt 7 Jahre oder so. Hallo?
Ja,
ist gut. Ja, und auf jeden Fall, die Jacke wird halt pfleglich behandelt, regelmäßig gewaschen und imprägniert und die habe ich jetzt schon 7 Jahre und es gibt überhaupt keinen Grund, die Jacke zu entsorgen. Also von daher gibt es auch keinen Grund, mir eine neue zu kaufen. Was eigentlich schade ist, ich hätte gerne meine neue Jacke.
Süß.
Ja, ich habe mir die damals ausgesucht. Das ist ein Orange-Schwarz und ich kann dieses Orange-Schwarz mittlerweile nicht mehr sehen.
Ja, gut. Wenn man es halt regelmäßig trägt, kann ich das nachvollziehen.
Ja, das ist ja das Problem. Bei mir ist es sowieso so eine Sache, diese ganze Klamottengeschichte privat, das gibt's halt in meinem Leben nicht. Ich habe meine Dienstkleidung, meine Arbeitskleidung, da wäre ich von meinem Arbeitgeber mittlerweile auch mit recht guten Klamotten ausgestattet. Und die trage ich halt meistens 5 oder 6 Tage die Woche. Und privat brauche ich selten dann halt Kleidung. Wenn ich halt mal irgendwo hingehe, wenn ich mir im Jahr eine Hose kaufe, weil halt mal eine kaputt gegangen ist, dann ist das viel. Und ähnlich ist das dann halt mit Jacken oder hier so Strickjacken oder sowas oder T-Shirts. Ich brauche halt selten irgendwie Privatklamotten und dementsprechend hält das Zeug halt bei mir auch ewig.
Ja, das also davon kann ich nicht reden, weil ich privat sowohl beruflich mich selbst ausstatten muss, aber ich sehe das eben bei meinem Mann. Also der bekommt beruflich auch die Sachen gestellt von seinem Arbeitgeber. Schon alleine, weil ja das Firmenlogo drauf ist und so.
Ja, genau.
und der Name draufsteht und keine Ahnung. Aber also ich kaufe da halt bedeutend mehr als er ein. Nicht viel mehr, aber bei mir ist halt einfach ein höherer Verschleiß da durch Bodenarbeit.
Ja, okay. Verstehe.
Bodennahe Arbeit, wollte ich sagen.
Du musst, glaube ich, nochmal sagen, was du genau machst, ansonsten könnte man das falsch verstehen.
Ich bin Erzieherin und im Moment gerade im U3-Bereich.
Oh, nett. Ist ja fast wie bei mir. Okay, Spaß beiseite.
Den Kommentar, den ich gerade auf den Lippen hatte, verkneife ich mir jetzt aber. Genau.
Kindergarten-Krabbelgruppe manchmal, könnte man meinen.
Nee, ich wollte eigentlich was anderes. Ist egal.
Mach ruhig. Wir sind ja für alles offen.
Aber eben durch dieses viele auf dem Boden mit den Kindern und im Sandkasten und dies und das, ist halt einfach ein großer Kleidungsverschleiß bei mir. Also Hosen halten im Idealfall 3 Monate. Dann ist da mindestens das erste Loch drin. Und dadurch ist da natürlich einfach, wo ich mehr kaufen muss als mein Mann, ist völlig logisch.
Ja, verständlich. Also ich sehe das zum Beispiel, um jetzt mal das Hauptaugenmerk der Damenwelt wegzulenken, weil es ist ja immer so ein bisschen Klischee, Frauen brauchen viel Klamotten. Mein Stiefvater zum Beispiel, der ist in einer leitenden Position in einem Großhandel. Also da ist er ist dort als Niederlassungsleiter tätig und der hat, was Klamotten angeht, es ist Wahnsinn. Verschiedene Hosen, verschiedene Hemden, verschiedene Schuhe, dann kann er unterschiedlich kombinieren und da kann sich das halt auch nicht erlauben als Chef, sage ich mal, da mit jeden Tag mit den gleichen Klamotten irgendwie auf Arbeit zu kommen oder zum Kunde. Und was der für einen Kleiderschrank hat, alter Freund, also das täte mir persönlich auf den Sack gehen, wenn ich ehrlich bin.
Also das ist wiederum sehr lustig bei mir. Mein Mann, er kauft zwar nicht viele Klamotten, aber wenn er sich halt was kauft, dann, also typisch Mann, glaube ich, nur Dinge, die ihm auch wirklich zusagen. Und bei mir im Kleiderschrank sieht es eigentlich, also für ein Frauenverhältnis, weil du das jetzt gerade so sagtest, Frauen haben viele Klamotten, in meinem Kleiderschrank sieht es tatsächlich ein bisschen trist aus, weil ich privat, so wie auf Arbeit, nur schwarze T-Shirts trage, die alle den gleichen Schnitt haben. Und okay. Da ist da nicht so viel los, ne?
Da bist du mir weit voraus. Also ich werde jetzt auch nach und nach meine T-Shirt-Farbe privat einheitlich gestalten. Weil, warum soll ich mir Gedanken drüber machen, was ich heute für eine Farbe anziehe, wenn ich einfach in den Schrank greifen kann und sagen kann, hey, blau, cool.
Ja, genau, das hat mich auch so ein bisschen aufgeregt. Also zumal ich sagen muss, für mich war ein anderer Grund der, dass ich früher ganz viele so T-Shirts mit irgendwelchen lustigen Aufdrucken und Sprüchen und
ja, aus so dem hatte. Alter wächst man doch irgendwann mal raus.
Ich hatte die auch tatsächlich noch das erste Jahr in Berlin an, also wo wir nach Berlin gezogen sind, auf Arbeit.
Ja.
Und dann kam für mich der Sommer 2014, müsste das dann so gesehen gewesen sein, genau. Wo ich die ersten Elterngespräche habe geführt bei mir auf Arbeit und ich einfach das Gefühl hatte, dass mich Eltern und auch Kollegen immer so, ach Mensch, schau mal, das ist doch die mit dem netten T-Shirts immer, die, wo man so schön lächeln kann und so, weißt du, aber ich wollte halt nicht die sein, über die man lächelt, weil sie ein lustiges T-Shirt anhat, sondern ich wollte halt ernst genommen werden.
Verstehe ich.
Also ist am halt Ende auch, halt, wie du sagst, rausgewachsen.
Ja, es ist halt auch so, so sehe ich das. Du hast ja auf Arbeit auch irgendwo ein gewisses Image, egal was du machst, ob du in einem kleinen Betrieb bist, in einem großen Betrieb, wie ich jetzt zum Beispiel. Es gibt da gewisse Sachen, die gehen einfach nicht. Und so wie ich vielleicht privat teilweise mich gekleidet habe mit so lustigen Sprüchen oder so, das hat bei mir auf Arbeit nichts zu suchen. Weil was geht es meinen Kunde an oder ja, mein Gegenüber auf der Baustelle, ob ich jetzt unbedingt ein VW-Freund bin oder nicht, zum Beispiel. Und irgendwann, also das habe ich von Anfang an strikt getrennt. Und mittlerweile habe ich überwiegend T-Shirts ohne Aufdruck. Also ich muss gerade echt überlegen, ob ich noch eins habe, wo irgendwas draufsteht.
Also ich habe natürlich auch andere Kleidung. Gerade wenn, eben wie du vorhin gesagt hast, man geht mal zur Oma Geburtstag oder man geht auch mal schön essen oder gerade so für einen Urlaub ziehe ich mir tatsächlich auch gerne mal was Farbiges an, weil das für den Kopf nochmal so eine Trennung ist.
Okay.
Klingt komisch, ist aber so. Aber im Urlaub bin ich halt so komplett privat, da kann ich auch mal was andersfarbiges anziehen. Obwohl trotzdem, also oder anderer Schnitt bevorzugt trotzdem schwarz. Mhm. Weil schwarz neutral für die Augen ist. Und sonst habe ich sicherlich auch so noch ein paar T-Shirts, so irgendwie mit einem Aufdruck. Aber mir ist letztens so eine Situation, das war auch nochmal so ein Schlüsselerlebnis, dahingehend passiert, dass die Kinder zum Beispiel das auch ganz anders auf einmal wahrnehmen. Also ich hatte letztens einen kleinen Unfall auf Arbeit, dass mich ein Kind angebrochen hat.
Kommt vor, glaube ich, bei dir, oder?
Häufiger. Ja. Naja, häufiger nicht. Also eigentlich schaffen wir das immer ganz gut, alle zusammen aufs Klo oder Waschbecken oder wie auch immer oder wenigstens wegdrehen.
Ja.
Aber diesmal hat es eben nicht geklappt und ich musste mich dann umziehen und lustigerweise habe ich mich schon Ewigkeiten nicht nochmal auf Arbeit so umziehen müssen, dass ich nicht mein privates schwarzes T-Shirt anziehen konnte, sondern... Und mein arbeitsschwarzes T-Shirt auch dreckig war und ich ein Wechsel-T-Shirt so gesehen anziehen musste und ich dieses diesen Vorrat an Wechsel-T-Shirts schon ewig nicht mehr aussortiert hatte, weil ich ihn eben nicht gebraucht habe.
Ja.
Und da eben ein T-Shirt mit einem Krümelmonster da drauf war. Also ist ja total kinderfreundlich.
Finde ich gut.
Ist ja total kinderfreundlich und die Kinder haben sich auch total gefreut darüber so. Aber dann schaute mich ein Mädchen an und sagt so, Steffi hat nackte Arme. Und ich gucke sie an, was meinst du denn? Ich habe doch immer T-Shirts an. Aber ihr ist halt durch diesen Farbwechsel und durch dieses Muster ist ihr erst bewusst geworden, was ich überhaupt anhab. Sonst dieses schwarze T-Shirt gehört halt zu mir dazu. Das ist mein Körper. So gefühlt, weißt du?
Ja. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Also ich habe jetzt auch gerade mal so überlegt, ich habe ja für die Arbeit, ich habe irgendwo in meinem Auto eine Kiste, wo Wechselkleidung drin ist. Die Gefahr bei uns im Außendienst ist ja hoch bei Wind und Wetter, dass man halt auch mal komplett nass ist. Und wenn man einmal komplett nass ist, sollte man schleunigst Kleidung wechseln, komplett bis auf die Unterhose. Und irgendwo in meinem Auto habe ich noch eine komplette Garnitur Kleidung. Ich weiß aber nicht, was da drin ist. Ich weiß nur, dass sie da ist. Der ist irgendwann mal vor 2-3 Jahren irgendwie zusammengestellt und da hast du einen Pullover und da hast du noch eine Hose und ein paar Socken und noch eine Hose, die einigermaßen geht. Wenn mal was ist, kannst du das anziehen. Aber ich möchte nicht wissen, was da im Detail rumfährt.
Finde ich gerade total witzig, weil ich hatte auch Angst, dass die T-Shirts mir gar nicht mehr passen.
Ja gut, das ist jetzt nicht das Problem. Ich halte mich konstant bei einer XXL. Selbst wenn ich doch mal noch etwas schlanker werden sollte, was ich ja möchte, wird es trotzdem, was die T-Shirts angeht, bei einer XXL bleiben, weil ich mag sehr gern beide T-Shirts.
Okay, aber wir schweifen schon wieder so leicht.
Ja, aber das ist ja gut.
Ja.
Können wir ja machen. Ja, können wir ja machen, war ja jetzt gar nicht mal so verkehrt. Um das Ganze ein bisschen aufzulockern bei diesem ernsten Thema. So, wo macht man weiter? Wo war man stehen geblieben? Wir hatten jetzt hier Challenges. Ja, Challenges und Games. Okay, das ist, glaube ich, durch, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Gibt es denn jetzt noch was, wo du sagst, das sollte man auf jeden Fall zu diesem Thema noch wissen oder das sollte dich unbedingt interessieren? Weil auf den Film würde ich jetzt vielleicht gar nicht so unbedingt eingehen.
Ja. Also, wir können das ja mal kurz zusammenfassen. Wir haben den Film My Stuff geguckt. Da geht es um einen Finnen, der ein Selbstexperiment macht und sich 365 Tage komplett von... Also, er hat 365 Tage nichts und darf sich von seinen Gegenständen, die er besitzt, jeden Tag einen holen und den benutzen und darf sich nichts Neues dazu kaufen. Und in dem Film wird halt gezeigt, dass sich die Wertigkeit zu seinem Besitz ändert dass er mit weniger Dingen auskommt und dass es in mancher Situation gar nicht so einfach ist, nichts neu zu kaufen. Kann man das so abschließend sagen?
Ja, also kann man auf jeden Fall.
Ja, also was man vielleicht noch sagen sollte, warum er das macht, er war halt auch so ein Kandidat Reizüberflutung, wenn er was gebraucht hat, hat er sich das gekauft, damit einher ging halt auch teilweise, ja, es ist am Anfang, glaube ich, angesprochen worden, dass er sehr viel mit Kreditkarte bezahlt hat, ich weiß nicht, ob er verschuldet gewesen ist, das hat man jetzt im Detail wohl nicht erfahren und ja, dass ihm das alles zu viel geworden ist und ihm sein Besitz halt irgendwie erdrückt hat und er halt komplett von Null angefangen hat.
Genau. Also das ist eigentlich die perfekte Zusammenfassung von dem Film.
Ja, ich fand ihn gut.
Ich auch. Also tatsächlich, ich habe es am Anfang erst nicht so gedacht, dass mich der so wegreißt. Ich habe auch, glaube ich, so 20 Minuten zwischendrin mal übersprungen.
Okay.
Also nur aus Zeitgründen, ich werde mir den sicherlich nochmal in Ruhe anschauen. Aber fand den echt gut eigentlich. Hat viele, viele Fragen erstmal aufgeworfen, beantwortet teilweise, aber auch echt zum Nachdenken angeregt.
Ja, so soll es sein. Ja, aber wir haben ja noch was angeguckt. Also noch einen zweiten Film, also einen Ausschnitt aus einem Film. Und weiß nicht, hast du es dir jetzt komplett auf Englisch angeguckt oder hattest du es dir auch nochmal auf Deutsch angeguckt?
Ich hatte mir beide Sachen angeguckt.
Du hattest dir beide Sachen angeguckt. Also es geht um den Film Up in the Air mit George Clooney und wie heißt die Dame? Vera Farmiga, glaube ich. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Film. George Clooney spielt den Ryan Bingham und der ist, ja, wie soll ich denn sagen, also komplett in seiner eigenen Welt, reist nur mit einem Koffer dienstlich circa 320 Tage im Jahr oder so. Und er verbreitet die Philosophie mit einem Rucksack. Und er, ja, man könnte es ja mal verlinken, dieses Video dazu. Ich habe es jetzt nur auf Englisch gefunden, auf YouTube. Und die Philosophie beinhaltet, dass man alles in den Rucksack packen soll und dann mal spüren soll, wie ja die Gurte von dem Rucksack einschneidend sind, wie einen das alles belastet. Und das macht er zum einen mit Gegenständen und dann in der zweiten Sequenz macht er das mit Menschen. Und das ist ganz interessant, darüber kann man auch mal nachdenken.
Ja, also das mit diesen Abschnitt mit den Menschen, den fand ich ganz schön krass, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, wobei man sagen muss, das würde ich jetzt, ich sehe das noch ein bisschen aus einem anderen Gesichtspunkt. Ich hatte ja dienstlich so ja, verschiedene Seminare gehabt, wo es um Stress ging und wie hieß der letztes Jahr? Mentale Stressbewältigung, den fand ich sehr gut. Und da war ein Gesichtspunkt, auch zwischenmenschliche Beziehungen können Stress verursachen. Und gerade so einseitige Beziehungen, wo man sagt, in einer Freundschaft, man gibt zum Beispiel mehr, als man so ja, vom Gegenüber entgegengebracht bekommt. Und dass man vielleicht doch mal die ein oder andere freundschaftliche Beziehung überdenken sollte und vielleicht dann doch von der Freundschaft auf ja den Status eines Bekannten wechselt. Also so aus dem Gesichtspunkt habe ich das gesehen. So wie es in dem Film dargestellt wird, dass er komplett sämtliche sozialen Kontakte weitestgehend vermeidet, also so weit würde ich nicht gehen. Aber dass man vielleicht die ein oder andere zwischenmenschliche Beziehung mal überdenkt, das finde ich jetzt nicht verkehrt.
Nee, das ist auf jeden Fall richtig. Und also zwischenmenschlich, da ist ja auch wieder so dieses Thema Arbeit zum Beispiel. Es sagt ja auch jeder, wenn dich deine Arbeit zu sehr belastet, such dir was anderes.
Richtig.
Da sind ja auch oft zwischenmenschliche Dinge, die Probleme darstellen. In dem Sinne finde ich das nicht verkehrt. Also zumal man sich da ja auch einfach reflektieren sollte. Ne? Wie du sagst, gebe ich mehr in die Freundschaft oder in dieses Verhältnis rein, als was ich wiederbekomme. Gut, was bekomme ich wieder? Ist jetzt, was stelle ich für Anforderungen? Ne? Ist jetzt wieder die andere Sache. Aber ebenso dieses komplette, also da komplett raus. Ne? Menschen sind eine Belastung oder Beziehungen sind eine Belastung. Das finde ich, fand ich ganz schön krass.
Ja, das stimmt. Man muss den Film sehen, um halt wirklich zu verstehen, mit was er da zu kämpfen hat. Denn er wirft diese ganze Rucksackgeschichte währenddessen über den Haufen, um dann letztendlich wieder dorthin zurückzukehren. Es ist ein ja doch sehr sentimentaler Film, würde ich sagen. Ein Kollege von mir hat ihn mal, glaube ich, mit niedlich betitelt. Das würde ich unterschreiben. Ich mag diesen Film sehr, sehr gerne. Kann man sich angucken. Auf Netflix ist er aktuell. Ab in DR. Macht richtig Spaß. Also ich finde ihn gut.
Also das, was ich bisher jetzt davon gesehen habe, nur um jetzt erstmal hier für den Podcast gewappnet zu sein, war schon zumindest so gut, dass ich auf jeden Fall weiß, dass ich mir den noch im Ganzen anschauen werde.
Yay, alles richtig gemacht. Nein, also ich finde ihn gut, zumal da diese Philosophie drin ist und dann halt auch noch die anderen Geschichten, aber das will ich jetzt gar nicht verraten. Guckt ihn euch an, wie gesagt, auf Netflix ist er zu sehen und ich habe ihn sogar so gern, dass ich ihn in meine Sammlung gepackt habe.
Toll.
Ja. So, jetzt willst du noch was wissen?
Nee, eigentlich weiß ich, glaube ich, alles, was ich brauche.
Weiß er alles? Wir haben eine Frage haben wir komplett ignoriert. Das war die, die du wieder auf Platz 2 geschoben hast.
Ist die ich auf Platz 2?
Ja, die hatte ich nämlich auf Platz 1 geschoben. So, da habe ich gedacht, da könnte man mal ein bisschen mit einsteigen.
Ui.
Ja, welche, da hätte ich nämlich noch einen Punkt, den ich gerne abhaken würde.
Na, dann erzähl halt.
Ja, wie kamst du zum Minimalismus?
Ach ja, genau.
Ja.
Das habe ich auch extra auf meinen schlauen Zettel eigentlich geschrieben. Aber weil ich gerade, naja, egal.
Naja, du malst gerade. Übrigens, es werden wieder Bilder präsentiert. Wir sind da schon wieder Bilder. Also ein Bild ist mir jetzt zugespielt worden, oder? Hast du mittlerweile mehr gemalt?
Nee, ich bin noch bei dem einen Bild.
Nee, reicht ja auch. Ja, ja.
Ja, also, dann erzähl mir doch mal bitte, wie du zu dem Minimalismus kamst.
Ja, ja, also ich habe damals angefangen, ja, wo setze ich an? Also ich habe damals eine recht große Wohnung bezogen, meine erste eigene richtige Wohnung, nachdem ich meine Ausbildung beendet habe, die war ca. 60 Quadratmeter groß, 2,5 Zimmer. Für einen alleine ist das recht groß und diese Wohnung habe ich systematisch, sage ich mal, also nicht zugemüllt, aber ich habe doch ein paar Sachen angehäuft. Zum einen, ja, das, was ich halt von zu Hause so mitgebracht habe, so noch aus, ja, wie soll ich denn sagen, ja, von meiner Ausbildungszeit und meiner Jugend, da waren halt so Erinnerungsstücke dabei, teilweise Möbel und so weiter. Dann habe ich eine Zeit lang so am Moped geschraubt und dann halt mich auch für Autos irgendwann interessiert. Da waren halt hier und da auch ein paar Ersatzteile im Keller, wo man hätte fast ein halbes Auto zusammenbauen können. Und mir ist halt von meiner Familie immer irgendwo suggeriert worden, dass Besitz wichtig ist. Und mir ist auch gerade von meinen Großeltern, speziell von meinem Großvater, immer vorgelebt worden, dass man gewisse Sachen nochmal gebrauchen kann. Und dass man so viel wie es geht aufheben soll und nichts wegschmeißen soll. Und okay. Ja, also gerade meine Großeltern, die sind jetzt, mein Großvater ist 81, meine Oma wird 81, also Kriegsgeneration, die haben Krieg miterlebt. Und haben danach das Land mit aufgebaut, kann man so sagen. Und damals gab es halt wenig. Und das, was man bekommen hat, ja, musste man halt entsprechend dann zu schätzen wissen. Dann war es so, meine Großeltern, die haben 40 Jahre in der DDR gelebt, haben ja dieses Land sich aufbauen und niedergehen sehen. Und wie man weiß, gab es in der ehemaligen DDR halt auch nicht alles. Und man hat sehr viel mit Vitamin B und Tauschgeschäften irgendwie versucht zu lösen. Und deswegen hat mein Großvater so ziemlich alles gesammelt und aufgehoben, um es irgendwann mal wieder aus seinem Hut zu zaubern und zu sagen, da habe ich irgendwo noch gefunden, hatte ich noch gehabt. Und seitdem mein Großvater nicht mehr so kann, hat man das Ganze irgendwann mal aufgelöst und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was da alles zum Vorschein kam und was dieser Mann alles aufgehoben hat. Ja, und da ich so sozialisiert worden bin, hat sich das bei mir dann irgendwann auch so eingebürgert, dass ich dann halt auch Sachen aufgehoben habe und da mal was gekauft, also ohne drüber nachzudenken, und sich mein Haushalt immer mehr vergrößert hat und irgendwann war es halt zu viel. Das war ein Grund, warum ich dann irgendwann mal angefangen habe, wieder auszusortieren und das Ganze rückgängig zu machen. Und der andere Grund war eigentlich schon immer gewesen, seitdem ich klein bin, mochte ich schon immer kleine Wohnungen beziehungsweise Kleinstwohnungen. Und das Ganze nennt sich im Englischen Tiny Houses oder Tiny Living. Da gibt's auch einen richtig genialen YouTube-Channel dazu, wo so Mikro-Apartments vorgestellt werden. Und da habe ich so ein bisschen in Narren dran gefressen und das ist auch das Ziel, dass ich irgendwann mal in so einer Behausung wohnen kann, auch wenn es nur vielleicht ein paar Jahre sind. Das war der andere Grund. Und die zwei Sachen zusammen haben eigentlich so in den letzten Jahren so ergeben, dass ich halt versuche, meinen Besitz zu verkleinern, praktisch zu halten und funktionell, gerade was so Möbel und so ein Kram angeht. Und dass halt nichts sinnlos rumsteht, weil alles, was ich nicht brauche, kann eigentlich weg. Das kann man so sagen.
Okay. Ist gar nicht so spektakulär, wie ich dachte.
Wieso, was hast du gedacht?
Keine Ahnung, ich hatte eigentlich gar keine Vorstellung.
Macht mal einfach mal so, ja.
Ja, also, einfach mal was Neues probieren. Ich bin jetzt vegan.
Ja, ebenso ist es nicht. Also es hat schon eine Bewandtnis. Was ich immer wieder erschreckend finde, also meine Großeltern, die kommen ja aus diesem Denken nicht raus, um Gottes Willen müssen sie auch nicht. Ich habe ja vor nicht ganz 2 Jahren, also im August wären es 2 Jahre, dass ich kein Auto mehr habe, privat. Da ist für meine Großeltern eine Welt zusammengebrochen, wie denn der Junge das Auto verkaufen kann und ohne Auto am Leben teilnimmt, weil ein Auto war für die ein Statussymbol. Ich meine, früher zu DDR-Zeiten musstest du ewig lang auf so einen Trabant warten. Und wenn du Glück hast, hast du einen gekriegt, den sie gerade General überholt hatten, der schon 20 Jahre auf dem Buckel hatte. Und für die war das war ein Rückschritt für die, dass ich kein Auto mehr habe. Und es kommt halt auch regelmäßig, also wenn ich dann mal bei meiner Familie bin, dann leihe ich mir halt auch mal ein Auto, um von A nach B zu kommen. Dann kommt schon immer mal so ein Seitenhieb. Ja, aber wenn du dann, ne, irgendwann kaufst du dir doch wieder ein Auto, oder? So sinngemäß und mit Sicherheit. Mit Sicherheit wird das irgendwann mal wieder passieren, dass ich mir ein Auto kaufen werde, aber für mich ist das Auto kein Statussymbol, wie das zum Beispiel für meine Großeltern der Fall ist.
Also ich kann das persönlich nachvollziehen, weil mir, ich habe ja nicht mal einen Führerschein. Ich werde ganz oft gefragt, willst du den denn nicht mal machen und musst du Auto fahren? Also rein theoretisch ja, weil ich sehr gerne Auto fahre.
Okay.
Klingt jetzt irgendwie falsch.
Nö, warum? Ich fahre auch gerne Auto.
Ja, das klingt aber so, als wenn ich was Illegales tun würde. Also weißt du,
wie. Ja, aber komm jetzt mal ganz ehrlich, du bist doch mit Sicherheit schon mal Auto gefahren, oder?
Ja, natürlich.
Ja, also gut, Punkt.
So, also ich fahre gerne Auto.
Auf Privatgelände.
Ich fahre auch gerne als Beifahrerauto, weil ich gerne im Auto schlafe. Das sollte ich dann als Fahrer vielleicht nicht tun.
Nee, es wäre uncool.
Aber im Moment ist das nicht meine Priorität, denn ich komme von A nach B mit öffentlichen Verkehrsmitteln und ich habe ja einen Mann, der Auto fahren kann.
Also so sehe ich das in der Tat auch. Ich bereue es einmal im Monat, dass ich das Auto verkauft habe. Und das ist meistens dann, wenn es um spontane Aktionen geht oder das Wetter stinkt. Und meistens sind spontane Aktionen, wo man dann halt mit einem ÖPNV versuchen muss, irgendwie zu irgendeiner Veranstaltung hinzukommen. Das ist alles. Ansonsten bin ich zu Fuß in letzter Zeit, also häufiger zu Fuß unterwegs und dann halt mit dem Fahrrad. Und es ist gut, weil ich fahre dienstlich genug Auto, privat. Es ist halt einfach eine riesengroße Bequemlichkeit, wenn du sagst, okay, ich setze mich jetzt in mein Auto und fahre die, keine Ahnung, 100 Meter, 200 Meter zum Einkaufen oder einen halben Kilometer. Ich kann es auch laufen, bist vielleicht sogar schneller. Oder zum Arzt. Also ich könnte mir sogar vorstellen, ich wäre, wenn ich ein Auto hätte, zum Arzt gefahren damit und mein Arzt ist 5 Minuten zu Fuß weg.
Ja, okay.
Und da muss man halt dazu sagen, bei mir ist es halt auch noch ein finanzieller Aspekt.
Ja. Also wie gesagt, ich kann diesen Standpunkt total nachvollziehen, dass man sagt, nee, ich brauche das nicht als, also nicht als Statussymbol. Sicherlich komme ich auch manchmal so, wir sind vor 2 Jahren nach Köln gefahren mit dem Auto. Und ja, Habe ich schon so gedacht, das wäre schon cool gewesen, hätten mein Mann und ich, hätten wir uns da abwechseln können oder so, ne? Wäre ja für ihn natürlich eine Erleichterung gewesen, auch einfach, dass er hätte diese Strecke nicht alleine fahren so müssen, ne? Aber rein prinzipiell, ja. Andererseits hat sich zum Beispiel mein Mann letzten Sommer das erste Mal selbst ein Auto gekauft.
Okay.
Sogar, also, naja, einen gebrauchten zwar, aber eben das eigene Auto, also das erste eigene Auto. Und für ihn ist das wiederum schon ein gewisser Status, ne? Also, dass er jetzt der Familie zeigen konnte. Und genau das war jetzt der letzte Punkt, mit dem ich mich unabhängig von euch gemacht habe.
Okay.
Also im Sinne der Tatsache, jetzt sind nicht negativ gemeint, sondern die Autos, die er vorher hatte, wurden halt alle von seinen Eltern finanziert, was ja als solches eine schöne Geste ist und alles drum und dran. Aber es war halt dann immer so, naja, okay, dann nehme ich halt nur den, weil der eben
weniger kostet und
so. Ja. Und bei dem Auto konnte er halt alles selbst entscheiden, so, ne? Und da ist es dann schon trotzdem so ein gewisser Status.
Ja gut, was das Statussymbol an sich angeht, da bin ich sowieso ein bisschen gespalten. Wenn ich mir überlege, ich habe Freunde und Bekannte, die fahren Autos mit sehr hoher Motorisierung, um 5 Minuten auf Arbeit zu fahren damit. Wo ich mir dann auch so sage, okay, das macht keinen Sinn, fahr doch mit dem Rad, weißt du?
Ja okay, also wir haben jetzt kein besonders cooles, tolles Auto, sondern halt wirklich ein Auto, was man als Gebrauchsgegenstand nutzen kann. Aber es ist halt so ein, ich sage jetzt mal, das ist jetzt kein Statuswert, dass man sagt, das Auto hat jetzt so 100.000 Euro gekostet, sondern das ist eben so dieser mentale Statuswert wirklich.
Naja, ich verstehe. Ich hätte ja gern irgendwann mal so ein Wohnmobil oder sowas. Das ist so ein Traum, wo ich sage, das wär cool. Aber da bräuchte ich halt noch einen großen Geldbeutel. Ich meine, klar, wenn ich mir meine Kollegen angucke, also ich habe jetzt einen Kollege, der ist knapp kurz vor der 60, der hat gesagt, du, alles, was ich hier fahren muss, mache ich dienstlich, da habe ich ein Dienstfahrzeug und privat, ich habe keine Kinder, ich habe keine Frau, da hat sich da halt hier so eine Sportrakete geholt, so ein BMW Cabrio und der genießt das halt, der sagt halt, wenn er ein Auto fährt, dann will ich das genießen und da will ich halt mal drauf tappen und dann will ich halt die Pferdchen mal rennen sehen und der ist da voll glücklich damit. Aber dass das für ihn ein Statussymbol ist, den Eindruck habe ich auch nicht gewinnen können. Es ist halt für ihn einfach Spaß und Lebensfreude.
Genau, eine Leidenschaft in dem Sinne.
Genau, also er definiert sich nicht durch das Fahrzeug. Was andere tun, wie gesagt, mein Freundeskreis und Bekanntenkreis, wo ich das häufiger schon gesehen habe, wo ich mir sage, ey, was für einen Stellenwert das Auto hat. Wo ich mir sage, Leute, gibt doch Wichtigeres und gibt auch Wichtigeres, wofür man Geld ausgeben kann. Aber okay.
Gut, wollen wir dann hier zum Ende kommen?
Ja, wenn du keine Fragen mehr hast. Ich habe nur Rede und Antwort gestanden.
Ich habe noch eine Rausschmeißerfrage.
Ich schmeiß mich mal raus.
War MacGyver ein Minimalist?
Nein, er war pragmatisch.
Okay.
Reicht dir das als Antwort oder muss ich das erläutern?
Nö, reicht mir.
Gut, dann machen wir hier Schluss. Ich weiß gar nicht, wie lange wir geschwätzt haben, aber wenn du jetzt wieder zur Folge 55 kommst, bringst du bestimmt wieder ein tolles Thema mit.
Ich gebe mir Mühe.
Gebt dir mal Mühe. Also dann bis zur Folge 55. Vielen Dank für den netten Abend und das nette Gespräch. Und dann bis zur Folge 55.
Wir hören uns.
Tschüss. Und ihr anderen bis zur Folge 45 dann. Tschüss.
Nebensprechen ist ein privater und kostenloser Podcast von Ralf Meyer. Weitere Informationen zu diesem Format, das Impressum und die Kontaktmöglichkeiten findet ihr unter www.nebensprechen.de.